Genregeschehen wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Genregeschehen, der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
Fame, Geilheit, Puppensplatter und das Ewigreich. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Genregeschehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist Folge 230 und wie immer sind wir in kompletter Anzahl hier vorhanden. Ja, wie immer war jetzt gelogen, aber trotzdem begrüße ich ganz herzlich meine lieben Kollegen André Hecker.
Hallo.
Und Tino, ich weiß nicht, wie ich klatschen und den Button gleichzeitig drücken soll. Hahn.
Hallo. Ja, ich hatte eine kleine Misskommunikation mit meinem eigenen Körper gerade, weil wir zählen immer von 3 runter, dann drücken wir in Audacity den Aufnahme-Button und dann zählen wir nochmal von 3 runter und klatschen. Und ich habe beim ersten Mal geklatscht, weil ich noch im Gedanken ganz woanders war. Und dann wusste ich nicht, wie ich klatschen soll und irgendwie die Maus klicken, weil ja beide Hände zum Klatschen. Weil guck mal, wenn man einhändig klatscht, klingt es so. Wie beide ganz ja aufgeregt gucken.
Aber du hättest dir ja, naja, ich meine, ich habe jetzt damit gerechnet, du klatscht dir vor den Kopf.
Ach so. Ja, okay, ja gut, dass wir auch mit einer Hand klatschen, ja. Stimmt.
Nee. Ich dachte, du warst eher verwirrt, dass das Aufnahmetool nicht auf dein Klatschen reagiert hat, weil du sonst alles voller Smart Home hast.
Ach so,
ja. Und bedienst ja sonst alles schon.
Das stimmt.
Du musst endlich deine holländische Alexa mal mit deinem Aufnahmeprogramm verbinden. Dann musst du noch sagen,
Aufnahme. Dann scheue ich alles über die Soundbar, die so komisch liegt, dass ich nie diese eingebaute Sprachsteuerung deaktivieren kann, die aber so einmal pro Woche angeht. Die ist ja auch manchmal schon bei der Podcast-Aufnahme angegangen. Die treueren Zuhörenden werden sich erinnern. Und dann steuere ich alles über meine Soundbar, mein ganzes Leben.
Aber wir wissen aber ja auch alle, dass das ein Geist ist in deiner Alexa, also das
Thema. Ja, so angeht. Useful Ghost-artig.
Ja. Auch aber ist das holländisch oder war das schwedisch?
Holländisch.
Holländisch.
Ja.
Aber holländisch, ich meine, jetzt hol dir doch einen Übersetzer, Alter, das kriegst du doch hin.
Nee, man kann es manuell ausschalten. Aber es ist ja immer so, es geht halt an, jetzt, wenn es jetzt zum Beispiel angeht, nervt es, aber wenn ich dann hingehen kann, weil jetzt kann ich auch gerade nicht hingehen, habe ich es ja natürlich wieder vergessen. Und immer wenn das passiert, bin ich in einem Call oder so und danach vergesse ich sofort wieder, dass das nervt.
Guten Mittag. Gut, ja. Jetzt hatte ich noch was anderes Lustiges. Was hast du gerade eben noch gesagt? Du hast irgendwas erzählt. Ach ja, genau. Die Geschichte mit dem einhändigen Klatschen, ne?
Ja.
Kennt ihr das? Da gibt es diese eine Frage. Welches Geräusch macht eine Hand, die ja nur sich mit sich selbst klatscht? So.
Ja, darauf habe ich referenziert, aber ich weiß nicht, wo das her ist. Das ist doch so ein bisschen wie dieses macht ein Baum Geräusch, wenn am Wald umfällt und keiner da ist.
Genau das. Ja. Da gibt es, glaube ich, 3 Fragen zu, die dir deinen Kopf so beschäftigen sollen, mit denen du, glaube ich, auch ganz gut einschlafen kannst, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mir fällt ums Verrecken die 3. Frage nicht mehr ein. Also ich weiß, das mit dem Baum, das kenne ich auch, das mit der Hand, die halt mit sich selbst klatscht, aber den 3. weiß ich nicht mehr. Die 3. Frage weiß ich nicht mehr.
Ich glaube, dass die 3. Frage ist, läuft Mutiny im Kino, wenn er so langweilig ist, dass nicht mal wir drüber reden und keiner im Saal ist.
Ja, es kann gut sein.
Ich weiß aber auch,
wenn ein Jason Statham-Film liegt und keiner ihn guckt, ist er dann wirklich gedreht worden.
Ja.
Ja, so. Gut. Aber zurück zum Alltag, zurück zum Daily Business. Das Fantasy Filmfest ist ja nach wie vor bereit loszustarten. Und wir haben noch einen Film, den wir euch quasi hier einmal vorkauen wollen. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dieser Film wird spalten. Aber das ist nur meine Meinung, das können wir ja gleich nochmal hier ausklabüstern. Dieser Film heißt Sicko. Und ich weiß nicht, wie viele Filme ihr aus dem Land kennt, aber für mich einer der seltenen Beiträge, die ich jetzt mal gesehen habe, aus Kasachstan.
Ja, es gab halt noch auf dem FFF auch, ich glaube letztes Jahr oder vorletztes Jahr, diesen Steppenwolf.
den ich immer noch nicht gesehen habe.
Das war auch ein kasachstanischer, der war auch, den fand ich auch ziemlich gut. Aber ja, viel gibt's da nicht. Aber Tino war ja noch ein bisschen bewanderter, meine ich.
Ja, aber ich habe auch, und ich glaube, das ist so ein bisschen Segen und Fluch gleichzeitig, dass gerade aus kleineren Ländern, die sich jetzt nicht mit so einem riesen Film-Output hervortun, noch viel mehr vorselektiert wird, was dann so international released wird. Weil alle kasachstanischen Filme, die ich gesehen habe, sind vom selben Regisseur. Und das ist halt der Regisseur von Steppenwolf.
Ach so, genau, ja, das war das. Ne? Ja. Genau, ja.
Weil der das gut hinbekommt, so existenzielle Fragen zu stellen und so düstere Dramen zu machen, gleichzeitig aber so Genre-Elemente drin. Das war bei Steppenwolf ja auch. Dann hat er Namen leider vergessen. Müsst ihr bei Steppenwolf dann mal auf den Regisseur klicken und nach der Release-Reihenfolge sortieren bei Letterboxd, wo ein Polizist immer die Fälle dadurch löst, dass er irgendwie einen geistig Behinderten vor Ort sich sucht oder irgendjemand, der per se als verdächtig gilt und den einfach inhaftiert. Und dann sterben aber, werden Kinder ermordet in der Stadt und so ein Polizist aus der großen Stadt kommt und will dem helfen bei den Ermittlungen und merkt dann halt, okay, der kann gar nichts. So Filme hat er halt immer. Oder dass irgendwelche Leute in so einer einsamen Bergstadt ein Kino machen wollen, weil sie große Godard-Fans sind und sich ein Teufel darum scheren, dass er niemand ins Kino kommen wird. Also immer solche Außenseiterfiguren, die meistens richtig unsympathisch sind. Also auch die Hauptfigur in Steppenwolf ist ja super unsympathisch und für die man aber trotzdem so eine gewisse Faszination hat, weil die ihre Motive auch gar nicht erklären. Und diese Unsympathie in der Hauptrolle, finde ich, hat sich in Sicko auch wieder so als Motiv rauskristallisiert. Obwohl er jetzt von einem anderen Regisseur ist, auch dessen Debütfilm. Aber dass man hier viele Sympathien aufbringt, kann zumindest ich für mich nicht behaupten.
Ja, aber vielleicht gilt es ja auch für andere Menschen da draußen. Ich würde einmal die Inhaltsangabe vom Fantasy Filmfest vorlesen. Und jetzt habe ich gerade festgestellt, ich habe die Hände miteinander gerieben. Das war so ein Moment, in dem ich sowas mache. Okay.
Hm. Na, das gut. Ist vielleicht auch eine philosophische Frage. Wie klingt eine Hand, die einander reibt?
Das könnten wir hier durchexerzieren. Nein, ich lese erstmal die Inhaltsangabe vor. So, bei Azza jagt eine persönliche Katastrophe die nächste. Hochverschuldet ist er obendrein. Dann behauptet er, seine Frau habe Krebs im Endstadium. Eine Kopfrasur und ein herzzerreißendes Crowdfunding-Video später ist das ganze Land tief bewegt vom Schicksal der schwerkranken Tancho und ihres aufopferungsvollen Gatten. Medienstars sind geboren, die Spendengelder sprudeln. Ein schwindelerregender Glücksritt baut sich auf, der aber unweigerlich auf einen gnadenlosen Fall zusteuert. Unstillbare Gier, ein korrupter Mediziner und ein ruchloses Junkie-Pärchen mit Mafia-Auftrag treiben die Eheleute in den Untergang. Na, ist nicht ganz korrekt, was hier gesagt wird, aber das solltet ihr selbst ergründen. Im Großen und Ganzen stimmt das schon alles hier. Es ist aber mehr ein Zufall, weswegen Azza auf die Idee kommt, seine Frau als Krebspatientin auszugeben. Ja. Er stimmt, er ist verzweifelt, er hat Schulden. Sein bester Kumpel, sein angeblich bester Kumpel, hat ihn schon zusammengeschlagen aufgrund seiner Schulden. Und dass er dann halt auf diese Idee kommt, ist halt wirklich mehr ein dummer Zufall, weil er mal irgendwie, ich glaube, er wollte sich eine Kippe kaufen oder so und kriegt die nicht. Und dadurch kommt es dann halt zu dieser Idee. Ja, was sagen wir? André, du hast ihn gerade frisch gesehen, ne? Du hast ihn, glaube ich, jetzt heute Morgen schon noch gesehen, oder?
Ja, ich kann auf jeden Fall sagen, es ist nicht der beste Film, um in Montagmorgen einzusteigen. hebt nicht die Laune für die Woche.
Nein.
Ich fand ihn ziemlich stark, aber auch echt ganz schön deftig. Also nicht deftig im Sinne von jetzt irgendwie, ne? Es ist nicht groß der Gewaltfilm. Er hat Gewalt, aber es ist vor allem die Thematik ist deftig. Und es ist so ein Film, der es sehr galant schafft, finde ich, einmal verschiedene Tonalitäten geschickt zu vermengen. Zum einen hast du halt diese ganze Krebsvorgaukelgeschichte, ist ja teilweise fast schon lustig oder zumindest sehr, sehr makaber, schwarzhumorig inszeniert, wenn sie dann die ersten Spenden bekommen, weil sie das Ganze halt dann eben auf Social Media teilen und so, sich dann erst freuen und so Gorillas durch die Wohnung tanzen. Um dann gleichzeitig aber in der nächsten Szene wieder mit zu brechen, weil sie halt dann irgendwie im Krankenhaus sitzt und dann ein echtes krebskrankes Mädchen plötzlich neben ihr sitzt und sie merkt so, scheiße, was machen wir hier eigentlich? Also der Film ist sehr gut darin, ständig so ein bisschen mit deinen Gefühlen zu spielen, weil auf der einen Seite wirkt es halt wie so ein crazy Crime-Gangster-Pärchen-Trip, so ein bisschen auch so ein bisschen wie die Filme von hier, wie heißt der, jetzt habe ich gerade einen Namenshänger, hier der russische Regisseur, der auch auf dem FFF jetzt schon mehrfach war.
Da erwartest du, glaube ich, viel von uns.
Ihr wisst, wen ich meine, der ein bisschen Tarantino-Style hat. Doch hier vom.
Ach so, der Sokolov.
Sokolov, genau. Ja. Der finde ich so ein bisschen Sokolov-Stil hier, so They Will Kill You, beziehungsweise der Vorgängerfilme vor allem. Dass du so ein bisschen, es ist übertrieben, es ist überspitzt, es ist zwar auch gewalttätig, aber dann gleichzeitig wieder total drüber und du bist halt so, ja, okay, ist ein nicer Ride und geht nicht zu sehr an die Nieren, aber ist schon ein böses Thema, wie ist das. Aber dann hat der Film halt auch noch andere Töne einzuschlagen, mit denen ich persönlich auch nicht gerechnet habe und die wir jetzt auch, glaube ich, nicht so vorwegnehmen sollten, wo ich nicht mit gerechnet habe und wo er dann so eine krasse Kehrtwende macht. Und ich finde das krass, wie er diesen tonalen Wechsel da ständig drin schafft, wo ich auf der einen Seite bin ich irgendwie belustigt, dann bin ich schockiert, dann bin ich fassungslos und das alles halt in sehr schnellen Wechseln so irgendwie. Und das fand ich beeindruckend. Zudem finde ich den echt gut gespielt teilweise. Also gerade, also die Frau fand ich auch krass, macht sie super, aber der Typ, also der Hauptdarsteller ist auch echt gut. Auch wie er so zwischen seinen ganzen Gefühlsebenen so wahnwitzig, dann total neben der Rolle und natürlich auch so ein bisschen größenwahnsinnig und narzisstisch ohne Ende hin und her wechselt. Also Schauspieler gut, Story, krasse Achterbahnfahrt. Ja, hat mich auf jeden Fall echt, ich war sehr investiert in den Film. Der hat mich echt gut gepackt, weil der halt viele Fragen aufmacht, auch währenddessen moralische Fragen und du dir auch oft die Frage stellst, so, Alter, wo geht das noch hin? Aber gleichzeitig auch so, ey, wenn du so verzweifelt bist, für was wärst du bereit und so, aber du auch schnell merkst, so, welche Motivationen da die Figuren dann für sich auch haben und so. Also es ist ein sehr krasses, sozialkritisches Gefälle, was da so über 100 Minuten da so einherbricht. Also hat mich gut mitgenommen auf jeden Fall. Hat mich komplett reingeholt.
Ja, ich gehe da mit. Wobei ich immer noch ein bisschen hin und her gerissen bin. Der hat mich erst an Sick of Myself erinnert. Ein bisschen so.
Auf jeden Fall Anleihen davon, ja.
Ich fand auch diese Gorillas-Montage, die du angesprochen hast. Ich muss eh sagen, der Film, ich finde den allgemein recht gut inszeniert. So.
Ja.
Für Debütfilm, der hat eine genaue Vorstellung davon, wie die Optik sein soll. Und ich finde es auch irgendwie cool, wie er es geschafft hat, dass der Film irgendwie eine Hälfte lang relativ groß wirkt, weil man dann viel von Kasachstan mitbekommt, auf den Straßen ist, Social Media mäßig und so weiter. Und dann aber verlagert sich das irgendwie doch deutlich, denn in der zweiten Hälfte spielt er eigentlich fast immer nur noch in Räumen. Es gibt mal klar hier und da den ein oder anderen Ausbruch nach draußen in eine etwas größere Location, aber der Großteil spielt sich dann eigentlich eher in kleineren Räumen ab und auch wie er da es schafft, die Räumlichkeit, vor allem ist es halt die Wohnung von Tancho und Asa, in der das alles spielt, wie er da die Räumlichkeit irgendwie so ausnutzt, da finde ich auch, da sind Anleihen bei Sokolov vorhanden, also ich finde, oder werden Erinnerungen geweckt an Sokolov. Und ja, ey, also ich sitze da drin und denke auch, oh ja, das ist ja schön funny, schön böse. Ja, und dann kam die Szene im Krankenhaus und wirklich, die hat mich gebrochen. Also wirklich vom Allergemeinsten. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, es liegt an der Unmittelbarkeit, an dem, ja, vielleicht auch echt krassen Wechsel von eben alles happy, alles cool. Sie kriegen es irgendwie hin mit ihrer Masche so und man freut sich ja irgendwie halt auch für sie. Und das wird dir aber so schnell unter dem Boden, unter den Füßen weggezogen. Und das aber halt eben halt auch mit einer Situation, die ich als Vater dann nochmal, ey, also die mich einfach nochmal mehr umgehauen hat. Also ich glaube nicht, dass das so vielen Leuten so gehen wird, aber mich hat diese Szene im Krankenhaus, wenn sie da warten. Es war wirklich heftig, wie sehr mich das irgendwie, wie soll ich sagen, niedergeschmettert hat so, also oder wirklich fertig gemacht hat so, weil ich halt eben in dem Moment tatsächlich, ich weiß auch gar nicht warum, es gab gar nicht so den Anlass, aber ich musste halt in dem Moment halt schon selbst also das alles auf mich übertragen, wie ich sein würde, was ich da machen würde und wie es mir gehen würde und so weiter. Und das hat so heftig reingeknallt. Das ist eigentlich unverhältnismäßig heftig gewesen in dem Moment so. Ich kann es mir selbst auch nicht ganz erklären, aber ich muss es dem Film halt zugestehen, dass diese Szene so unmittelbar sie kam, So wirklich brutal hat sie mich erwischt. Und
weil die auch so kalt ist.
Ja.
Die ist so trostlos und sie kommt halt so spontan. Und die Reaktion ist ja dann auch so kalt und du bist so.
Ja, aber mir geht's da nicht wenig, also mir geht's da nicht unbedingt um die beiden Hauptfiguren, wie sie da agieren. Mir geht's dann eher um eine Randfigur, die da an der Seite ist, die eigentlich noch mit dazugehört, aber
keine Bewandtnis hat.
Ja. Das fand ich halt so heftig. Das war wirklich, das ging mir halt so, es ging mir schmerzhaft ans Herz. Aber wirklich auf die schmerzhafteste Art und Weise. Fand ich krass. Und ja, und dann gegen Ende, nachdem schon echt eine Menge eskaliert ist, gibt es noch mal eine Art, wie soll ich sagen, Reanimationsversuch. Und auch da, das hat mich auch noch mal eiskalt erwischt.
War auch böse, ja.
Das war wirklich so böse. Ja, und ich sitze dann da und denke mir so, ja, ey, ich verstehe schon, was da deine Absicht war, so. Aber, oh, das sind halt Szenen, die gehen an mich deutlich stärker ran. Und ja, und dann halt das Ende, muss ich sagen, das ist schon bitter, das ist schon konsequent und fies. Und ich glaube aber, das wird eine ganze Menge Menschen erzürnen, wenn sie es denn sehen.
Ich glaube ich auch. Ich habe im anderen Ende gerechnet die ganze Zeit noch. Aber leider ist es das Ende, was in dem Subtext, in der Film vermitteln auch will, leider auch das realistischere. Und das, was halt so, ja schon, also es ist ja so ein bisschen diese Anprangerung. Und das ist halt, ich finde es konsequent und es ist leider so, dass das, was auch irgendwie, was ich für sich für realistischer halte, ich habe im anderen auch gerechnet, aber ja. Aber dass der Film dann auch nochmal so in diese, wie du sagst, in diese Kleinteiligkeit abdriftet, in diesen geschlossenen Raum reingeht und gar nicht mehr plötzlich dieses große. Ich habe mit dem Film halt, ich habe einen ganz anderen Outcome beziehungsweise Verlauf auch gerechnet. Ich dachte halt wirklich eben, es geht vor allem um dieses Social Media Ding, dass ne, wann zerbricht dieses Netz, was sie sich da aus Lügen aufgebaut haben und so. Das war eigentlich die Hauptkomponente, wo ich dachte, wann das Ding explodiert und dann kommt halt eben noch die unerwartet dann knallt die Realität noch mal so richtig hart rein. Damit habe ich echt auch nicht gerechnet und das habe ich auch echt krass getroffen. Also deswegen jeder Spaß, den ich mit dem Film hatte und jeden schwarzhumorigen Lacher, der bleibt einem dann so in den letzten 20 Minuten echt im Hals stecken. Das war heavy. Das habe ich auch nicht kommen sehen, ja.
Das fand ich auch sehr gelungen, wie der Film es schafft, die Zuschauenden quasi dafür noch mal so zur Verantwortung zu ziehen für die Lacher, die man so in den ersten 20, 30 Minuten von sich gegeben hat. Und auch, wie er so mühelos durch die verschiedenen Genres geht. Also als schwarze Komödie anfangen, dann ist es so ein bisschen, ist ja schon fast wie so eine Farce mit so Betrügern. Also wo man schon fast denkt, okay, wenn das noch ein bisschen lustiger wird, hat mich der Film endgültig verloren, weil es ja dafür irgendwie die Thematik zu ernst ist. Dann diese Social-Media-Aspekte, dann ein bisschen Gangsterfilm noch, Drama, Horror jetzt nicht wirklich, aber es wird schon sehr Psychothriller-mäßig dann ja auch noch. Ja. Und diese Düsternis, die so durch den Film lief, mochte ich auch, weil ich am Anfang ein bisschen Angst hatte, auch durch den Fantasy-Filmfest-Text, dass es wieder einer von diesen Filmen ist, wo es so drum geht, wie weit würdest du gehen, wenn du Geld brauchst? Weil das ja als Fragestellung reizvoll ist, aber das erschöpft sich ja sehr schnell. Hier ist ja eher so die Fragestellung, warum man aufhören sollte, wenn man merkt, dass das moralisch Falsche eigentlich viel effektiver ist als das moralisch Richtige. Und darauf basierend knüpft der Film ja seine ganzen Fragen so auf. Also natürlich geht es auch um Armut, aber ja auch um diese ganzen moralischen Anreizsysteme, die so die aktuelle Gesellschaft beziehungsweise ein ganzes Land irgendwie knüpft. Und sie merken ja auch so, ja, wenn wir es ehrlich probieren, sind wir eigentlich ökonomisch komplett wertlos. Und wenn wir irgendwas vorgaukeln, gerade sowas wie Leid, auf einmal sind wir dann ökonomisch richtig spannend. Und das fand ich auch reizvoll, dass der Betrug irgendwie erst wie so eine Reaktion auf ihre Krise beziehungsweise auf sein Problem beginnt, weil man ja jetzt nicht mit ihm sympathisiert, aber man denkt ja schon so, ich kann schon nachvollziehen, warum du das machst. Und der Film einen dann ja immer wieder herausfordert bis zu diesem Punkt, wo man dann halt die Empathie für ihn verliert. Beziehungsweise noch nachvollziehen kann, warum er es macht, aber die Sympathien sind halt einfach weg. Also das mochte ich, wie der Film einen selber auch immer wieder so reflektieren lässt, ab welchem Punkt. Bei euch kam es jetzt so raus, im Krankenhaus war quasi so, spätestens da war ja dann so der bis hierhin und nicht weiter Punkt. Und es gab ja vorher auch schon so ein paar, wo man irgendwie auch schon gedacht hätte, ey, das kann ich jetzt auch nicht mehr so supporten. Also das ist ja immer ganz schön, wenn man so von Filmen in so eine, ja, in so eine Komplizenschaft genommen wird. Das machen ja viele Filme. Das ist ja bei Goodfellas auch oder Wolf of Wall Street, Breaking Bad, dass man so mit dem Antagonisten mitgeht, der aber nicht von Anfang an Antagonist war und erst im Verlauf des Films dazu wird. Und das mochte ich hier auch, wann wir quasi sagen, ey, es ist zu viel. Und da muss ich sagen, der Punkt kam halt ein bisschen zu früh für mich, weil dann, es wiederholt sich nicht, aber ab dem Punkt fand ich es dann spannender, über den Film nachzudenken, als das, was er macht, weil ich finde alles, was passiert, gelungen, aber es wirkt dann sehr so, als ob es formal zwingend wäre, aber sich nicht mehr psychologisch so wirklich eindeutig ergibt, weil das Ende, ich check das, dass er dann so agiert, aber es ist irgendwie so, als ob der Film folgerichtig so enden müsste, als ob dich das formal aufzwängen würde, weil psychologisch ist es ja nicht unbedingt eindeutig, dass er sich so verhalten müsste. Und das wirkte mir dann ein bisschen zu nicht konstruiert, aber der Film verliert so ein bisschen das Interesse wirklich an der Psychologie der Figuren, die er bis zu einem weiten Teil hatte. Also sie verliert er ja eigentlich erst in den letzten 15 Minuten für mich so ein bisschen. Deswegen finde ich das Ende irgendwie gelungen, aber wenn ich länger drüber nachdenke, verliert es mich auch so ein bisschen. Das glaube ich vielleicht auch das, was Daniel gemeint hat, dass das auf jeden Fall polarisieren wird, sowohl in dieser Drastik, die da stattfindet, beziehungsweise in das, was es da aussagt, weil ich auch nachvollziehen kann, warum das Ende gewählt wurde, aber ich finde, es beißt sich ein bisschen mit dem, wie der Film bis dahin sich entwickelt hat.
Ich finde schon, was so in den letzten 15 Minuten passiert, 20 Minuten, ich finde schon, dass man das gut an der Figur ablesen kann, weil das ganze Zeit eigentlich schon da war, wenn man darüber nachdenkt. So, es war ganze Zeit schon die Charakterisierung, nur noch nicht so eben ausgeprägt. Und das, was dann alles eben passiert, es eskaliert ja schon viel bis dahin, ist, glaube ich, das Letzte, was die Figur dann so snappen lässt, dass es dann so weit geht. So. Und ja, klar, es ist auf jeden Fall nochmal übertrieben dann. Und es ist auch, wie gesagt, glaube ich, schon ein Stück weit für den Shock-Value da, wobei er natürlich trotzdem, der Regisseur, auch klar eine Message setzt und ein Thema damit klar aufzeigt, ein Problemthema, ein soziales. Aber dass es dann so extrem eskaliert, ist halt eine Schlussfolgerung, finde ich, aus den Handlungen und den Ereignissen, die davor passieren, die ja eh schon krass traumatisierend sind für alle. Und dann snappt es halt komplett so. Das war so meine Wahrnehmung.
Ja, also ich würde auch sagen, ich unterscheide mich ein klein bisschen, obwohl ich das genau verstehen kann, was du meinst, Tino. Mhm. Ich finde halt nicht, dass es zu früh kam. Tatsächlich, ich meine, ich hatte es bei Kino Plus gesagt, ne? Das ist halt für mich schon von vornherein so eine dämliche Idee. Mhm. Ja, also, dass das schief geht, war für mich eigentlich klar. Ich hatte drauf gewartet, naja. Wann.
Ja, ja, genau, ja. Ja. Sag ja, wann zerfällt das Konstrukt? So ist ja eigentlich ein Kartenhaus, ne? Ja.
Weil da sich als Krebspatientin im Endstadium auszugeben, um Spendengelder zu kassieren, obwohl man keinen Krebs hat, sondern tatsächlich sogar schwanger ist, das ist halt irgendwie, weiß ich nicht, das kann einfach nur im Chaos enden. Mhm. Ich finde halt, ja, ich sehe auch nicht unbedingt, dass das alles zwangsläufig so passieren muss. Ich würde sagen, wir sehen hier, was daraus passieren kann. Mhm. So. Und ich finde halt schon, dass, so wie André gesagt hat, gewisse Anzeichen da sind, aber die waren für mich nicht ganz so entscheidend bei Azamat, wie halt eben die Einflüsse von außen, die auf ihn einwirken. Weil, ja, die beiden stellen sich ja schon auch die Frage, inwiefern sie richtig handeln oder ob das cool ist. Und sie versuchen sich ja schon mit ihrem Gewissen auseinanderzusetzen, bis zu einem gewissen Grad natürlich. Aber die Frage oder beziehungsweise die Zweifel sind ja schon da. Oder das schlechte Gewissen ist ja auch schon da. So, das will ich ja gar nicht abstreiten. Bei Azamat würde ich sagen, er kann damit deutlich besser umgehen als sie, als Tancho. Aber was ja auch immer wieder gezeigt wird, sind ja genau diese Einflüsse. Der beste Kumpel, ne, der da irgendwie hilft, der ja ein wichtiger Bestandteil oder Bauteil des Plans ist, so. Der ist ja auch alles andere als einwandfrei und der ist ein fester, etablierter Teil des Systems, so. Und an ihm sieht man ja schon, wie das System aus dem Ruder läuft, weil er lässt sich ja nicht nur für seine Dienste für seinen Plan mit Azza irgendwie bezahlen, so. Und dann kriegen wir ja auch noch mit, dass noch andere, sag ich mal, Organisationen, so gut sie nach außen hin wirken wollen, hintenrum halt auch kriminelle Machenschaften irgendwie begehen. So. Also das Land wird ja schon relativ kritisch und zynisch beäugt, finde ich. Mhm. Und ich habe mir dann so gedacht, okay, das Resultat, was wir quasi am Ende des Films sehen, ist ein bisschen so halt auch das Land, was den Mann dazu gebracht hat, so zu sein, wie er ist. Wir kriegen ja dann noch Einblicke mit von seinem Job als Uber-Fahrer und so. Und ich könnte mir vorstellen, dass das halt auch ein Punkt ist, der sowohl halt eben auf die ganze Story in den letzten 20 Minuten, mhm, als eben halt auch den Schluss einzahlt. So. Mhm.
Ja, das kann ich mir auch, deswegen kann ich mit dem Ende auch irgendwie leben, weil ich das halt auch nice fand, dass diese ganzen Institutionen oder überhaupt eine funktionierende Institution fehlt ja nahezu komplett. Aber der ganze Film, zumindest die erste Hälfte, spielt ja eigentlich an Orten, wo institutionelle Systeme relevant sein müssen oder alles regeln. Sie sind im Krankenhaus, Polizei, sie machen diese Charity und irgendwo regeln aber trotzdem die Figuren alles untereinander. Also sie sind quasi im Krankenhaus, aber eigentlich regeln sie alles selbst. Da ist niemand, der so wirklich hilft. Und das mochte ich, dass so quasi diese ganzen Institutionen abwesend sind und sie dazu gezwungen sind, ja, alles zu privatisieren, was sie quasi machen, weil sie gar nicht mehr sich auf funktionierende Strukturen verlassen können. Deswegen kann ich auch mit dem Ende leben, weil das ja auch eine Konsequenz ist, die sich aus sowas heraus ergeben kann. Aber man ist dann als Zuschauer nicht mehr so sehr damit dazu gezwungen, sich so selbst zu reflektieren. Weil was wir auch eben gesagt haben, so am Anfang, denken wir schon, okay, das endet in einem Chaos. Aber wenn das jetzt so ein anders Thomas-Jensen-Chaos geendet hätte, wären wir auch nicht verwundert gewesen. Also gerade, weil man ja nicht weiß, in welche Richtung das geht. Und das ist super spannend, finde ich, dass wir so denken, das ist ja, das kann man ja nicht machen. Irgendwie, die sagt, sie hat Krebs im Endstadium, ist aber eigentlich schwanger. Aber man ist halt auch so, die wägen die Leute richtig rein. Weil solange das als witzig und clever inszeniert ist und komisch, sagen wir so, ja, nice, mach das Ding mal. Und dann kippt's aber immer mehr. Und man denkt sich so, ja, eigentlich war's doch von Anfang an eine Scheißidee. Also wie ein Film über einen guten Prank, wo wir dann halt, oder wenn wir ein YouTube-Video gucken mit einem geilen Prank, sie so denken, ah, geil, witzig, und dann erfahren wir zwei Tage später, die Person ist leider im Krankenhaus gestorben. Das ist ja dann halt auch so. Also dieses Hinterfragen des Zuschauers, des Zuschauenden, finde ich, fehlt mir in den letzten 15 Minuten ein bisschen, weil es dann sehr in so eine, ja, in so eine Tragödienrichtung reingeht, die es dann halt wieder sehr zu einem individuellen Schicksal macht. Aber natürlich hat dieses ganze System dieses individuelle Schicksal hervorgebracht. Deswegen finde ich das völlig valide. Aber ich dachte, er hätte irgendwie eine größere Idee gegen Ende.
Ja, ich denke mal.
Ich finde aber halt, das ist mit der größeren Idee, das hätte zwar zu der ersten Hälfte des Films gepasst, zu dieser Eskalationsschraube. Aber das, was er dann ja eigentlich erzählen will, was für mich ja auch der Knackpunkt des Films ist, dazu passt es halt am Ende dann trotzdem. Dazu
genau, passt, also ich finde es auch stimmig,
kleine, aber es ist bittere Note, ja, so, und das ist halt dann so, ja. es ist irgendwie frustrierend, aber es ist leider so nachvollziehbar, so im Kleinen, so beschissen im Kleinen, wenn man dann noch halt diese ganze, alles was im Film halt gesagt wird, was angedeutet wird, mit wie das System da falsch läuft in Kasachstan, da wird ja viel Systemkritik geübt, auf allen möglichen Instanzen so, und dazu passt es dann halt leider. Das ist halt so, es ist irgendwie nicht zufriedenstellend, aber ich glaube, es ist das was Ende, was es haben muss, leider. So bitter es ist halt.
Aber halten wir mal fest, für ein Regiedebüt schon echt ordentlich, ne? Also man kann viel drüber reden, man kann viel drüber nachdenken. Ja. Und ich muss auch sagen, wie der Film mich halt mindestens an diesen beiden Stellen emotional so einmal richtig, ja, rumgerissen hat, aus allen Emotionen, also aus allen Lagen so. Das fand ich schon echt hart. Also fand ich schon beeindruckend. Also, aber ich kann halt, vielleicht, das sollte man auch sagen, ne? Also wer jetzt halt irgendwie sag ich mal, ernsthafte Probleme damit hat, sich Gewalt gegen Frauen anzuschauen, egal wie lustig oder quatschig sie sein mag, oder halt eben, wenn sie halt auch besonders grimmig ist, ist es vielleicht, ja, nützlich zu wissen.
Einfach eine Triggerwarnung, ja.
Ja.
Und muss dazu aber auch sagen, ich finde aber trotzdem auch, dass er auch oft genug eben nicht die Kamera drauf hält. Und auch mal weiß, wann er vielleicht nur die Soundebene mal spielen lassen muss. Also ich finde es nämlich nicht, ich habe mit meiner Freundin nämlich auch geguckt, die fand ihn auch sehr gut tatsächlich und die war natürlich auch gut mitgenommen. Und sie meinte nämlich auch, dass sie auch fand, dass der nicht so ausschlachtend ist. So, es ist jetzt auch kein Martyr, so der dann voll drauf hält. Und also er weiß schon, was er da macht, finde ich, mit der Kamera.
Aber er ist auch halt auch nicht zimperlich, ne?
Aber er ist auch nicht zimperlich auf der anderen Seite so. Aber es ist nicht so, es ist nicht palpig oder so, überhaupt nicht. Es ist, er weiß schon, wann er auch mal einfach eine Soundebene stehen lässt oder wann er einfach mal das Bild wegnimmt und du weißt eh, was passiert ist. So.
Ja.
Es ist halt aber auf jeden Fall, ich finde ihn auf jeden Fall sehenswert. Also es ist wirklich, also auch wenn man wieder sagen kann, was macht er auf dem Fantasy-Filmfest, ich finde, der passt trotzdem, weil er eben diese trotzdem, es ist ein bisschen wie Sick of Myself, ja. Er hat diese, vor allem diese Sozialebene und die trotzdem ja auch die Spirale und die bisschen teilweise die Absurdität. Also ich finde, den sollte man sich auf jeden Fall mal angucken.
Ja, und diese, die von euch angesprochene Gewalt, das ist ja oft ein Problem, was eigentlich alle Filme haben, dass sie sich mehr für die Moral der Hauptfigur interessieren, als was die Hauptfigur dann an Qualen für andere Menschen auslöst. Also das ist ja leider kein Sicko-exklusives Problem, dass man, dass er sich mit toxischer Männlichkeit auseinandersetzen will und gleichzeitig natürlich trotzdem Gewalt gegen Frauen nicht als moralisch akzeptabel darstellt, aber trotzdem problematische Bilder erzeugen kann. Und da die Balance nicht immer gelungen ist, aber ich würde ihn da jetzt auch keinen Vorwurf draus machen, außer der leider ja bei fast allen Filmen dann funktionierende Vorwurf, wie er moralisch zerstört wird durch die Gewalt, die er ausübt, ist für den Film interessanter als die tatsächlich ausgeübte körperliche Gewalt und was aus den Personen wird, die das erleiden mussten. Aber dass sich Filme mehr für Täter als für Opfer interessieren, ist jetzt kein neues Ding.
Nee. Aber ey, als Beitrag aus einem Land, von dem man normalerweise nicht so wirklich viel mitbekommt, und dann halt in der, sag ich mal, Qualität, so mit der Intensität teilweise und mit den Themen, ist schon wirklich, muss ich sagen, also würde ich als ja vorsichtige oder bestimmte Empfehlung rausgeben, weil sowas sieht man ja einfach auch so schnell nicht nochmal.
Ja. Ja, und es ist auch die Frage, ob der ein Heimkino-Release. Bei Steppenwolf weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht.
Der hat einen.
Okay. Ja. Ja. Und noch als Fun-Fact, also er hat in Kasachstan eine 21-Plus-Freigabe bekommen. Das ist wohl die höchste Altersfreigabe. Es klingt halt immer krass. So geil, weil wir ja nur 18 haben. Aber Singapur hat ja auch 21 oder so. Aber es klingt immer so funny, als ob der noch härter wäre als so ein 18er-Film. Und anscheinend, auch wenn du im Kino in Kasachstan eine 21er-Freigabe hast, darfst du trotzdem erst ab 22 Uhr im Kino kommen.
Aber also das ist... Ich finde, das war so ein Punkt, den hatten wir mit der FSK diskutiert, so, ja. Also ich weiß, ich finde das nicht so abwegig. Also ich finde das wirklich nicht so abwegig, dass man sagt, ey, das ist vielleicht ein Film, den kannst du dir nicht mit 18 schon angucken, weil da musst du vielleicht mal ein bisschen erstmal diese ganze Gewalt, die dir vorher vorenthalten worden ist, nachgeholt haben oder irgendwie mitbekommen haben, um sie dann vielleicht auch in dem Film besser verarbeiten zu können. Ist nur so ein Gedanke. Es ist nicht für mich.
Ach so, die 21er Freigabe.
Genau.
Oder, ich dachte, ja, die Uhrzeit, also das. Ja.
Nein, die Uhrzeit.
Ey, ja, immer das, ja.
Das ist egal, aber ich finde die Idee nicht verkehrt zu sagen, ey, vielleicht ist 21, sind Filme ab 21 nochmal ein bisschen spezieller als eben einfach nur ein stumpfer Horrorfilm ab 18.
Ja. Ja, ich glaube, man müsste halt eine ab 14 Zwischenfreigabe einführen, weil du kannst ja nicht volljährig werden und dann gibt es wieder Filme ab 21. Ich fände es theoretisch auch gut, aber es würde halt ein bisschen clashen mit so Volljährigkeit, aber diese Spalte zwischen 12 und 16 ist halt viel zu
groß. Ja. Aber das hatten wir auch schon zu Genüge.
Ja, also ich weiß das. Ja.
So.
Und jetzt mal zu einem Film, den wir ab 14 freigegeben hätten.
Ach ja, wollen wir jetzt schon spoilern? Ja, ich hätte gedacht, wir spoilern dann eher gegen Schluss.
Ach so, aber gut. Das ist ein Spoiler.
Was spoilern? Was willst du denn spoilern? Tilo hat übergeleitet zum anderen Film.
Ja, aber ist das nicht der Film, in dem wir auch schon spoilern können? Weil er schon im Kino ist?
Ja. Ist das schon ein Spoiler, dass ich sagen würde, ich würde den ab 14 freigeben? Habe ich jetzt einen Insider? Habe ich jetzt einen Gag gemacht, den ich selber
nicht kapiere? Die Frage ist, ob man überhaupt groß spoilern muss, weil der Film auch ein bisschen scheißegal ist.
Hallo.
um das gleich vorwegzunehmen.
Ja, sprich für dich selber.
Moment, ich bin jetzt verwirrt. Über welchen Film reden wir jetzt?
Insidious.
Insidious. Okay.
Gut.
Ja. Aber für den anderen habe ich mir schon einen Satz aufgeschrieben, den André eben gesagt hat. Nämlich sich einen Ast freuen.
Ja. Gut. Insidious 6. Ich lese die offizielle, ich verkünde die offizielle Inhaltsangabe vom Verleih. In Insidious, Out of the Further, spielt Amelia Eve eine junge Mutter namens Gemma, die ihre Tochter in dem Haus großzieht, in dem sie selbst aufgewachsen ist. Dort findet sie heraus, dass sie in das Ewigreich reisen kann, das Reich der verlorenen Seelen im Herzen des Insidious-Universums. Als etwas Böses hinter ihr her ist, entdeckt Gemma eine Fähigkeit, die alles verändert. Sie betritt nicht nur das Ewige Reich, sondern kann auch das, was dort lebt, in die reale Welt zurückbringen. Sobald die Dämonen ihre Macht erkennen, wird unsere Welt zu ihrem Spielplatz. Ja. Das ist gut. Das unangenehme Schweigen, von dem Uma Thurman und John Travolta in Pulp Fiction gesprochen haben.
Ja, die hatten auch alle Insidious 1 geguckt vorher.
Also,
Nein.
Ich fange mal an und sage, das ist ja wohl eindeutig der drittbeste Insidious-Teil aller Zeiten.
Finde ich nicht tatsächlich, aber okay. Ich finde, er ist besser als Teil 5, aber alle anderen finde ich besser.
That's just your
opinion, ich kann mich ja auch gleich hier mal outen. Ich bin ja Fan der Reihe. So.
Ja.
Daniel hat mich schon im Savoy nach der Pressevorführung angeguckt wie ein Auto, als ich versucht habe, irgendwas Gutes an dem Film zu finden. Die Insidious-Reihe ist für mich ja so im Mainstream-Horror so mein Guilty Pleasure. Ich mag die irgendwie, ich weiß auch, ich könnte nicht mal begründen, warum, groß. Irgendwie macht die was mit mir. Ich finde diese Anderswelt, dieses Ewigreich irgendwie ganz spannend. Ich mag Lynn Shay, die sich da so durchzieht. Ist halt wie Vera Farmiga in Conjuring. Die gehört halt dazu. Wenn die auftaucht, freue ich mich irgendwie. Und irgendwie hat die Reihe so einen Sweet Spot bei mir. Obwohl ich weiß, dass sie natürlich total abzählbar ist. Und ich habe echt nicht viel erwartet beim Neuen. So, wie gesagt, der fünfte war ein absolutes Massaker. So, Patrick Wilson da mit seinem Regiedebüt komplett vergeigt. Und ich bin aber auch froh, dass sie, ich hatte das im Vorgespräch ja schon, oder war es schon während der Aufnahme? Ich habe es ganz am Anfang ja schon mal gesagt, dass die Chronologie der Reihe ja quasi nicht durchläufig ist. Also 3 und 4 sind ja Prequels und 1, 2 und 5 gehören ja zusammen. Also 1 und 2 erzählen ja diese Geschichte der, wie heißen die nochmal, Jacobs-Familie oder sowas? Keine Ahnung, wir vergessen. Und der, und im 5. ist ja der Sohn aus den ersten beiden dann erwachsen, bla bla bla. Und ich bin aber froh, dass sie jetzt nicht wieder nochmal angeknüpft haben mit irgendeiner Scheiße, sondern dass der 6. ja wie so ein bisschen Soft-Reboot ist und jetzt wieder für sich steht, außer dass halt Lynn Shay wieder auftaucht, dass sie mal diese Ur-Story jetzt mal ruhen lassen. Das hat mich tatsächlich sehr gefreut. Aber so richtig viel mehr gefreut hat mich dann auch nicht am Film.
Hey, ich versuche mal eine positive Lanze erstmal zu brechen. Ich finde, der Film fängt gar nicht mal so schlecht an. Ich habe mit der Reihe eigentlich abgeschlossen. Ich habe nach Teil 3 nicht mehr wirklich was gesehen. So 4 und 5 sind komplett an mir vorbeigegangen, aber auch weil ich sehr viel und sehr oft gelesen habe, ist more of the same, beziehungsweise beim 5. hieß es dann halt auch wirklich, dass der echt nicht geil sein soll. Welches war das Regiedebüt von Patrick Wilson?
Das ist der 5., meine ich ja.
Das ist der 5.
Der Red Door, das ist der Abschluss der Reihe, die 1 und 2 angefangen hat.
Ja, und da habe ich mir gedacht, ja komm, ey, du hast eh den Faden verloren, egal. Ich hatte jetzt aber dann den Dienstag früh jetzt nicht so viel zu tun und habe gedacht, komm, dann guckst du dir jetzt mal an. Und naja, ich kann ja damit leben, dass ein Kind, das in einem Haus aufwächst, das mit dem sie eigentlich schon ein paar Kindheitstraumas verbindet, dass wenn das ein eigenes Kind hat, dann zurückzieht in dieses Haus, in dem es halt eigentlich nur Trauma gehabt hat. Okay, schluckig. So. Von mir aus.
Lief aus Versehen nochmal Backrooms.
Ja, genau. ist für mich fein. Machen wir. Und dann muss ich sagen, gehen da auch erstmal ein paar schöne Sequenzen los. Ja, also ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Am Anfang gab es eine Sequenz, wo ich dachte, ja, das ist schon mal ganz nett. Ich mag auch diese drei alten Herrschaften, die da die ganze Zeit durch die Gegend laufen. So, die hatten so ein bisschen, die haben mir so ein bisschen Poltergeist 2 Vibes gegeben. Das fand ich auch ganz nett. Dann kommt halt, naja, und das finde ich halt irgendwie so ein bisschen komisch bei dem Film. Also da fing es an, schon auf der einen Seite komisch zu wirken, aber nichtsdestotrotz konnte ich irgendwie genießen, was ich da sehe. Dann kommt halt diese Szene, die wir halt auch schon im Trailer haben, mit der Kissenburg, so. Und die ist eigentlich echt schon ganz cool, aber nichtsdestotrotz bleibt so ein Resteindruck übrig von wegen, naja, die haben jetzt Backrooms gesehen, jetzt versuchen sie das Gleiche mit Kissen. So. Und egal, war trotzdem gut, so. Und dann gibt es eine Szene bei einem Zahnarzt mit einer sehr, wie soll man sagen, mit einer sehr ekligen Zahnsteinentfernung. Die fand ich auch noch cool. So. Da hatte ich mich aber auch gefragt, passt die wirklich in diesen Film? Weil entweder sie ist der kleine Horrorladen oder sie geht halt schon fast in Richtung Terrifier oder sowas. Also in so Ekelhorror, wofür Insidious eigentlich nicht steht, meiner Ansicht nach.
Gar nicht, nee. Dass sie mit Ekel gespielt haben, ist neu.
Ja, und das fand ich überraschend. es, wie gesagt, es passte eigentlich nicht zu dem, was ich von der Serie bisher kenne, aber ich mochte, wie es inszeniert war. Aber es war wirklich schon ganz cool inszeniert. Ja, und dann ist aber, kommt wirklich genau das, was irgendwie ich immer mit diesen Insidious-Filmen in Verbindung bringe. Sobald Lin Shaye mehr ins Geschehen eingreift und wirklich aktiv am Geschehen eingreift, dann wird's immer lächerlicher. Ich kann's nicht anders sagen. Also, ich fand das schon beim ersten Teil so krass, wenn sie da irgendwie diese Geisterjäger da rufen und dann gibt's diese erste Seance und ab da geht der erste Insidious für mich auch, wird der für mich irgendwie albern so, ja. Mhm. Und hier halt auch, irgendwann geht die Hauptfigur in so einen Tattoo-Shop und alles ab dann fand ich wirklich albern, weil es entweder diese typischen Klischees irgendwie erfüllt, naja, alle verhalten sich so, wie es das Drehbuch gerade braucht oder wie es für die Kamera gerade günstig ist oder wie halt der Schockeffekt irgendwie am besten funktioniert so. Oder halt, es sind wirklich ein paar ganz, ganz merkwürdige inhaltliche Dinge dabei, wo ich dachte, nee, ey, Freunde, bei aller Liebe, aber das kann ich nicht. Das kann ich nicht so hinnehmen. So, das ist für mich entweder zu lustig oder zu albern oder halt eben zu naja, unplausibel. So. Also ich tut mir leid, ich denke mal so ab der Hälfte des Films habe ich echt auch alles verloren, was ich irgendwie am Anfang bereit war einzusetzen. So.
Also kann ich natürlich bei nichts widersprechen. Ich hatte trotzdem eine gute Zeit. Also ich will gleich auch noch ein größeres Fass oder Thema aufmachen, weil nur schon das Dings, ich habe dann bei Daniel vorher gesehen, er hat 1,5 Sterne gegeben. Natürlich sind Sternchendiskussionen eh immer Quatsch. Ich will es nur als Beispiel für was Größeres nehmen, wo ich so dachte, oh, okay, krass, da wird's ja richtig kacke sein. Weil André hat ja auch gemeint, ey, wenn man kein Fan ist, kann man so einen Stern abziehen. Und dann dachte ich so, oh, ich habe mich irgendwie gefreut, aber ist ja wirklich so. Also zum Beispiel der vorletzte Controlling war ja auch richtig scheiße, wo man dann immer so nicht ganz versteht, warum ist das denn so scheiße geworden? Und hier bin ich dann halt auch mit relativ niedrigen Erwartungen rein, hatte aber eine gute Zeit. Natürlich ist er nicht perfekt, natürlich macht er viele Fehler, aber ich dachte so, vielleicht bin ich bei Horror einfach am gnädigsten in meiner Rezeption, weil natürlich alles, was sie jetzt sagt, stimmt. Und natürlich, wo sie zum Tätowierer kommt und auf diesen Orangen rum tätowiert wird, denke ich mir auch so, wie konnte man jemals denken, dass das gut ist oder dass der Film jemals noch mal zu Horror wirklich glaubwürdig zurückfinden kann nach sowas? Aber dann eskaliert er so absurd. Wenn ich zum Beispiel bei sowas wie Mutiny, den neuen Jason Statham, da habe ich halt null Toleranz für inzwischen. Und vielleicht ist es bei euch eher so bei so Horrorsachen, dass ihr da auch immer weniger Toleranz habt oder immer weniger so hinnehmen könnt, weil es immer mehr nervt, weil es ja more of the same einfach ist. Aber man ja dann doch irgendwie bei manchen Genres verzeihender ist oder halt einfach ja weniger braucht, um halbwegs abgeholt zu sein. Weil ich habe auch einen schlechten Film gesehen, aber er hat mir gut gefallen. Wenn ich halt
Mutiny
einen schlechten Film sehe und denke, boah, ist das öde hier einfach.
Ja, aber Mutiny, sag ich mal so, der macht ja schon gewisse Dinge, macht er ja in Ordnung so. Und ich fand auch schön, dass die auf dem Schiff gedreht haben und auf dem Meer waren so.
Wir haben auch unsere Förser gedreht.
bring mal eine IMAX-Kamera ins Ewigreich.
Ja, eben, ja. Ist viel zu laut, da kommen die.
Aber ich gebe dir vollkommen recht, Mutiny ist im Vergleich zu Jason Statham, anderen Jason Statham Outputs oder beziehungsweise zum Oeuvre eines Jason Statham, ist der halt vollkommen öde und echt halb Standgas, sagen wir es mal so. So, ja. Und da verstehe ich auch, dass man den echt auszählen kann. Ich muss aber sagen, ich finde es halt noch ärgerlicher, wenn ich halt einen Film habe, der halt tatsächlich am Anfang es echt mal wieder schafft, Atmosphäre zu erzeugen und Grusel zu erzeugen, ohne so sehr auf Jumpscares zurückgreifen zu müssen. Ja, nur um dann halt wirklich in der zweiten Hälfte wirklich abzukacken. Also wirklich diese Szene mit dem, die du schon angesprochen hast, mit dem Orangen- oder Grapefruit-Tätowieren. Der Film will mir dann irgendwann erstmal verkaufen, dass die Frau mit einer Tüte Grapefruits erstmal dann zu Gemma nach Hause kommt und erstmal diese Grapefruits mit Gesichtern tätowiert, bevor sie da halt ihren Plan erzählen.
Ja, das war auch so witzig, weil sie hatte dann ja auch eine kleine rote Tür mit, Wo kriegt man sowas her? Wo kommt das her?
Und das also, meine ich. Das meine
das
ich.
War das war wie diese Ausbruchsequenz bei nicht in China, sind sie Hunde, dem zweiten Teil, wo sie das mit diesen Fläschchen da im Hotel
Old so Man in New Cars.
Old Man in New Cars, wo sie diese Ausbruchsszene planen.
Ja.
Weil das sollte wahrscheinlich cool wirken, auch so wie sie diese Orangen dann so durchrollt. Aber das sah ja auch aus, ob sie das 20 Mal schon probiert hätte und
ja, aber so, du musst doch mal, also ich meine, ja, ich hab mir also, das vorgestellt. Sie ja. sitzt da und tätowiert erstmal mindestens, weil wenn wir sie das erste Mal sehen, wenn sie so eine Grapefruit tätowiert, ja. dann ist sie fast fertig. Also ja. es hat den Anschein, als nimmt es schon eine gewisse Zeit in Anspruch. Und ja. sie hat da jetzt, glaube ich, 6 oder 7 Grapefruits ja, tätowiert so. Mit Gesichtern, detailliert mit Gesichtern. Ja, also das heißt, sie sitzt da und tätowiert mal für 20 bis 25 Minuten so eine Grapefruit,
ja.
bevor erstmal alle anderen ihren Plan irgendwie dann
ja, erfahren. Ja, ist eine Dedication. Auch, dass sie so dieses,
offensichtlich woher weiß ist sie, das ja auch ihr einziger Job.
Ja, aber woher weiß sie auch, dass der eine Typ so eine Augenbinde hat? Das muss ja Elise ja auch detailliert alles erklärt haben. Also es ist so maximal umständlich. Also,
und ich denke mir, also, hätte es nicht gereicht, hättest du den scheiß ja. Namen da drauf geschrieben.
Ja.
So, nein, sie tätowiert cool. das Gesicht da drauf.
Ja. Das ist wirklich, also es waren schon ein paar wirklich, wirklich absurde Sachen da drin.
Und vielleicht ist genau das die Szene, wo man Tinos angesprochene, wo man diese Bereitschaft braucht, um genau so einen Quatsch noch anzunehmen.
Ja, ihr seid, oder bei Daniel würde ich eher so, also natürlich lachen wir jetzt also, drüber, aber ich glaube, da war Daniel so, oh, also nee.
Nee, bei mir war es schlimmer, bei mir war es, was mich tatsächlich geärgert hat, ich fand das, wie gesagt, das fand ich halt lächerlich so. Über sowas lache ich halt. Und ich weiß nicht, ob ich bei sowas wie Insidious lachen soll. So. Weißt du, also das meine ich halt. Also wenn ich da also wirklich
nicht bin, so einer Szene
Da will ich mir gleich einen Haken. Ja, sollst du. Also, es ist ja ein bisschen aus der Reihe rausgekommen, aber diese beiden Geisterjäger-Dullis, die gibt's ja nicht mehr. Die ja, früher mit Elise noch rumgehangen haben, ach, die sollten Gott, ja wirklich diesen Comic Relief reinbringen. Also, ja. bis Teil 4 war das ja sogar noch extra lustig stimmt, teilweise. Stimmt,
das sollte ja, schon so aber das sein, hat halt ja. für mich nie funktioniert, so, ne?
Okay.
Und, aber
die waren halt auch eindeutig lustig. Das war jetzt so ein Unsicher, nee, klar, ob das witzig jetzt, sein soll oder nicht.
Ja, ja, aber ich glaube schon, dass das so ein bisschen die Intention war, dass die Szene so einmal auflockert, bevor es dann wieder komplett ins Finale geht.
Ja, nee, und aber ich seufz, nur um kurz meine, also bei so einer Szene weiß ich halt auch, okay, der Film, jetzt hat er es verkackt, aber ich bin dann so, ach Leute. Und nicht so, ey Leute, was soll das denn? Sondern ich bin dann so, ach, also ich würde die Leute gerne also so
mich hat's
in den Arm
beim
nehmen.
Gucken auch gar nicht so gestört. Mir ist, da ist dann im Nachgang, so was man wohl gesprochen hat, ist dann so, ja, okay, ist ja total albern. Mhm. Aber während des Guckens hat's mich jetzt gar nicht so ausgerissen. Ja.
Wie gesagt, ich bin da auch so, Leute, ey, come on, bitte, ehrlich, ihr verlangt von mir ernsthaft, dass ich das noch ernst nehmen soll. Okay. Gut. Guck mal, wie es weitergeht. Aber das sind halt so Sachen, die ruinieren mir halt schon so ein bisschen die Bereitschaft, mich da ernsthaft drin fallen zu lassen.
Ja, ja, ja.
Was ich aber allerdings wirklich ärgerlich finde, ja, also wo ich mich wirklich geärgert habe, das ist dann halt so im Finale, in diesen letzten 10 Minuten oder 15 Minuten, wenn halt auch ein gewisser, ich sag mal, wenn man halt nochmal auf Alice Cooper aus Fürsten der Dunkelheit zurückgreift. Das hat mich geärgert, weil ich fand das alles sehr inkonsequent dargestellt, was jetzt hier außerhalb des Furthers und innerhalb des Furthers und kräftetechnisch und so weiter, was da abgeht und funktioniert und eben nicht funktioniert. Da braucht man einmal eben einen Fingerzeig und schon schmeißt man Leute irgendwie durch Häuserwände und gegen irgendwelche Autos, die auf der Straße parken. Und dann plötzlich ist man nicht mehr in der Lage, auch nur ansatzweise sich irgendwie zu Wehr zu setzen oder so. Also das fand ich irgendwie alles leider im Ende sehr konfus und inkonsequent. Und sowas finde ich dann halt leider, das ist das, was mich dann ärgert. Weil ich bin bereit, diese Logik dahinter zu akzeptieren und versuche dann mitzugehen und so weiter. Aber wenn sich dafür halt für mich keine, sag ich mal, plausiblen Erklärungen oder Rückschlüsse irgendwie finden lassen, sondern es ist einfach so random, weil es eben halt mal eine coole Szene ist oder wir eben noch so ein bisschen Action brauchen, dann ist das meiner Ansicht nach ein bisschen Verrat an der eigenen Sache. Und sowas finde ich ärgerlich.
Ja, ich finde auch, dass er sich sehr verstolpert, weil diese Grundidee oder was mir generell immer Respekt abnötigt, auch bei den Saw-Filmen, dass man merkt, scheiße, wir haben vor ein paar Teilen eine Entscheidung getroffen, die richtig dumm war. Jetzt müssen wir damit leben und da immer wieder einen neuen Ansatz finden. Und hier wird ja auch so die grundlegende Grammatik von den Sintis rumgedreht. Sonst war es ja immer, oh, was ist denn, wenn einer zu weit in dieses Förser reingeht? Und jetzt ist ja hier die Grundidee, was passiert eigentlich, wenn die rauskommen könnten? Aber das verpufft dann auch so ein bisschen. Klar kommen sie am Ende dann alle irgendwie raus, aber warum das ein Problem für mich darstellen sollte, warum sollte ich mich davor gruseln, wenn der Film doch weiß, ich will das sehen. Also ja. Das ist doch, als sie ihre Zukunftsvision hat, denkt man sich doch so, geil, 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 es geht richtig was ab. Also mich emotional wirklich für die Figuren einnehmen wollen bei solchen Filmen, finde ich immer ein bisschen von Anfang an schon gescheitert. Obwohl ich sagen muss, diese Szene, als der Polizist mit der Tochter so im Raum ist, und sie dann irgendwie sagt, have you seen my other shoe, honey? Und beide antworten, aber die Tochter nicht wissen soll, dass sie eigentlich mit dem Polizisten zusammen ist. Das hat für mich erstaunlich gut funktioniert. Und erstaunlich ja. gut im Sinne von, ich habe nicht gedacht, ey, macht mal weiter, sondern so, ah, das funktioniert emotional im Rahmen von so einem Insidious-Film ganz gut. Das mit der Mutter hat auch ganz gut funktioniert. Also ein Totalausfall aus Story-Sicht finde ich den jetzt nicht. Aber ja. es ist halt gleichzeitig auch nicht, weshalb ich den in so einem Film gucke.
Also, wie gesagt, das ist auch etwas, das stört mich nicht, ne? Also, die können da ihre Beziehungs, sag ich mal, Tropen und Geschichten da ausspielen und so. Und mal, ich muss auch sagen, der Honey-Moment ist mir auch im Kopf geblieben, beziehungsweise habe ich auch gemerkt, nee, mir geht's halt wirklich tatsächlich um das Mysterium, um eben das Weiterdenken der Lore und ob das halt wirklich stimmig ist zu dem, was man halt wirklich bislang erzählt hat. Und das fand ich halt leider nicht so, ja. Weil ich zum Beispiel auch nicht nachvollziehen kann, warum jemand, der aus dem Further oder Ewigreich, wenn der da rausgeholt wird, warum der plötzlich Hunger haben sollte. So, ich verstehe es nicht. So, erklärt sich mir gar nicht.
Ja.
So, und das wird aber in Szene gesetzt, weil es was sein soll? Eklig? Und da wären wir wieder beim Thema, die Filme haben bisher nicht durch Ekel gelebt. So, ne? Also das war einfach nicht, das war nicht deren Thema, das war nicht deren Idee, das war
aber
nicht
vielleicht
deren
ist
Mittel.
Einfach, wenn es im Ewigreich halt kein das Prinzip Hunger nicht gibt, aber du bist dann wieder plötzlich lebend und dann hast du irgendwie, keine Ahnung, hast 20 Jahre im Ewigreich gelebt und hast jetzt Hunger und bist dann quasi, hast dann eine Fresssucht, aber ja, das müsstest du zumindest irgendwie mal andeuten.
Aber bist du denn lebend? Also bist du denn wirklich lebend oder bist du ein Untoter? Bist du ein Geist mit dem Körper? Ja,
das haben sie halt auch nicht richtig auserzählt.
Und das meine ich halt, weißt du?
Ja.
Das meine ich halt.
Das ist ein bisschen das Regelwerk. Wobei ich halt, also die Grundidee, dass sie halt eben was aus dem Ewigreich mit in die reale Welt nehmen kann, fand ich eigentlich persönlich cool. Das gab's ja
noch nicht. Finde ich auch in Ordnung. Kann man schön weiterdenken.
Das gab's per se so noch nicht. Das fand ich echt auch ganz charmant. Ich mochte auch, dass der Cop, also ihr Freund dann irgendwann, dass der so supportive war. Also dass er auch nicht so war, so du hast so einen Altastnamen-Schrank, so dieses typische, ne? Sondern er war am Anfang so ein bisschen skeptisch, aber hat sich dann relativ schnell darauf eingelassen, als er gemerkt hat, okay, hier stimmt auch wirklich was nicht, ist er halt voll mitgegangen, das fand ich gut, weil ich hasse diese Figuren, die bis zur letzten Sekunde sagen, das ist alles Quatsch so. Das hat er nicht gemacht, das fand ich auch ganz nice. Ja, bei dem Antagonisten bin ich halt so, ich fand's an sich gut, dass sie nicht den x-ten Dämon sich aus dem Arsch gezogen haben und dass es vor allem nicht wieder, so viel auch zum Thema die Reihe oder den Teil der Reihe mit den Jacobs mal abschließen, dass es nicht wieder der Red Lipstick Demon war. So, der hat ja eh nur einen Frame-Cameo quasi, der taucht ja einmal kurz auf. Ich fand's aber gut, dass sie den nicht wieder genommen haben, einfach nur aus, weil die Reihe ja durch den Leb-Ding. Oder dass sie sich halt nicht einfach den neuen Dämon ausgedacht haben, der jetzt vielleicht gelb ist statt rot, sondern dass sie sich da mal was Neues überlegt haben, ob das funktioniert, wie das funktioniert. Ja, es geht so, finde ich auch. Es ist, es gibt Schlimmeres, finde ich, aber so richtig geil funktioniert es für mich leider auch nicht unbedingt.
Ja, aber wenn das halt das Ding ist, worauf alles zusteuert, weißt du, und dann ist das so ein Letdown, dann muss ich sagen, selbst bei einem Film wie Insidious 6, von dem ich nicht viel erwartet habe, also wirklich nichts erwartet habe, dann erstmal positiv überrascht werde, mit Neuerungen und auch Dingen, mit denen ich nicht gerechnet habe, aber dann halt so wirklich, wirklich wieder so echt ab der Hälfte komplett im Stich gelassen zu werden und dann halt irgendwo auch drauf zu scheißen, das fand ich halt ein bisschen, das fand ich ärgerlich, so.
Der größte Fehler beim Antagonisten ist, dass der irgendwann seine Augenbinde abnimmt, weil ich finde, mit der Augenbinde sieht er noch aus wie irgendwie so eine Rob Zombie Horrorfigur, aber sobald er sie abnimmt, ist er halt nur ein Dulli.
Ja, also auch so ein bisschen da, wo wir hingehen, brauchen wir keine Augen. Also ich fand den auch nicht krass gelungen, aber diese Tapes, die sie dann bei den Nachbarn auf dem Fernseher sieht mit ihm, da
die waren geil.
Das hat wieder Potenzial.
Da muss ich aber auch ein bisschen an Bring Her Back denken.
Ja, ja, klar. Also es ist so dieses, es ist immer Potenzial da. Man denkt so, ach, creepy. Und dann kommt halt die Szene, wo sie mit dem Hund im Wandschrank ist. Und man so denkt, okay.
Wobei ich den Scare gut fand.
Ich fand den Scare auch gut, aber der ist ja auch lächerlich hoch 10. Also wie man...
ja, klar.
Also...
Aber das war einer von zwei Jumpscares im Film, der mich gekriegt hat. Der allererste habe ich gekriegt und der.
Ja.
Aber das ist halt, muss man auch sagen, ne, das ist auf einem 100 Minuten Insidious-Film auch nicht viel. Ja. Der halt auch von Jumpscares viel lebt. Mhm. Und das ist auch mein größter Kritikpunkt, glaube ich, am Film. Ich fand ihn über weite Strecken leider nicht unheimlich. Ich fand ihn, ich habe mich nicht richtig gecreept und das ist halt ein Problem.
Ja. Ich fand ihn die erste dreiviertel Stunde creepy. Ich mochte auch so, ich verstehe halt diesen Drang, also ich meine, es ist ja wirklich wie so ein Soft-Reboot, dass sie jetzt mehr mit Ekel machen, finde ich nicht gut, kann ich aber irgendwie nachvollziehen, weil es jetzt gerade auch wieder so ein Trend ist, wo so Körperlichkeit im Kino wieder wichtiger wird, aber dann muss man sich halt auch mehr trauen, weil das wirkt super kalkuliert einfach. Also es war auch effektiv, weil natürlich ist das eklig, da so Zentimeter von Black irgendjemand aus dem Mund rauszuholen, aber der eigentliche Jumpscare da, dass die Person einen doppelten Mund hat, völlig verpufft.
Ja.
Also das ist ja auch, also wie schwer kann es sein, im Kino mit Lautstärke da nicht eine funktionierende Szene draus zu machen?
Und da muss man auch sagen, das ist ein Ding, das lag aber, ich habe da extra mal nachgefragt von Leuten, die den anderen Kinos gesehen haben, kannst du dich auch bestätigen wahrscheinlich. Bei uns bei der PV war leider der Sound sehr leise. Der nicht mal die Jumpscares haben geknallt, weil das Savoy hatte den Sound zu leise. Das habe ich danach nochmal gecheckt. Ich hatte mich erst, dass der Film so leise abgemischt ist, weil ich dachte mir, okay, es muss auch zumindest durch das laute, ne, typische Tuschgeräusch funktionieren. Der Sound war zu leise. Das war bei uns leider das Problem.
Weil bei mir hat jeder Jumpscare funktioniert, der nicht aufgebaut wurde. Also der erste hat funktioniert, dann, wo sie aus dem Bett aufsteht und irgendwie über diese Lampe am Fußboden stolpert. Ja. Da habe ich mich richtig erschrocken. Aber alle, die so sich verdient machen wollten, also die so einen Aufbau hatten, da war ich dann so, okay. Also ja, die war halt wieder nice. Und wie gesagt, also ich mochte den. Ich werde ihn jetzt, glaube ich, im Leben auch nie wieder schauen, weil auch ab der Orangenszene war es vorbei mit Grusel. Und check auch nicht, dass Filme dürfen halt gegen Ende nicht so groß werden. Also wer soll sich denn noch gruseln, wenn da auf einmal 40 Leute stehen? Und das Grundproblem ist halt auch, die stehen da. Man hat so diffuse Erinnerungen, dass die in diversen Teilen vorher schon mal da waren. Und dann liest man den Abspann und alle haben so klingende Namen wie Tentakel Girl, denke ich mir jetzt aus, Tentakel Girl, Kannibalenjunge und man denkt sich so,
ja,
aber das schreibt ihr doch da einfach nur hin. Also woher soll ich wissen, dass das der Kannibalenjunge war? Es existiert nur in der
Behauptung. Das machen sie nur so ein bisschen best-of-mäßig für Fans. Und ja, genau, die kommen, die stammen aus anderen Teilen so, weil in jedem Teil ja so zwei, drei von den Förder-Geistern ja so ein bisschen so im Fokus stehen. Mhm. Aber das hat trotzdem jetzt nicht geil funktioniert irgendwie. Da war halt auch nicht verdient irgendwie in dem Film. Ich bin im Film weder so richtig böse. Er hat mich halt trotzdem überrascht, weil ich halt nach dem fünften Teil auch gar nichts erwartet habe. Aber trotzdem ist es gleichzeitig ein Letdown so ein bisschen. Also deswegen, ich finde ihn jetzt nicht scheiße. Aber wie du sagst, jetzt den Drang, den jetzt sofort nochmal zu gucken, habe ich auch nicht. Und für mich muss man sagen, ich glaube schon, dass vieles auch Schuld ist. Also das heißt Schuld, ne? Schuld ist immer so ein böses Wort. Aber ich glaube schon, dass da auch Regiestuhl und Writer einen Teil dazu beitragen. Das ist ja hier Jacob Chase, der sowohl Regie geführt hat, als auch das Drehbuch geschrieben hat. Und der hat ja diesen unsäglichen Come Play gemacht, der ja so ein bisschen war so Babadook in digital. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, wo so ein Junge auf seinem iPad rumhantiert, so ein autistischer Junge hat so also ein iPad und dann kommt halt so ein digitaler Geist quasi, so ein Vieh und will so sein bester Freund werden und so. Ja. Und im Ansatz hatte der was, aber auch da komplett alles so den Drama-Part verkackt, die Scares verkackt. Und der hatte sogar eine Kreatur, die aus den Jim Henson Studios gebaut wurde extra. Trotzdem hat er nicht überzeugt. So. Und da war ich schon so, okay, als ich gelesen habe, dass der Insidious macht, war ich schon so, uff, ja, okay, mal gucken. Und Insidious ist auf jeden Fall in allen Belangen handwerklich und so weiter besser als Come Play, keine Frage. Hat ja deutlich mehr Budget natürlich bekommen. Aber ich finde, Jacob Chase ist jetzt kein Regisseur, den ich schon auf meinem Buch der coolen Leute habe bisher und den muss man mal beobachten. Also ich glaube nicht, dass das einfach der beste Writer und Director ist.
Ja.
Deswegen, da war ich eben auch schon vorsichtig und der hat irgendwie, dem fehlt so ein bisschen das Gespür auch einfach. Dem fehlt Gespür für Momente, für guten Aufbau, für was wirklich gruselig ist, für Atmosphäre. Das ist ein bisschen schade, ja.
Und auch so für was eigentlich die größte oder die Tragweite der eigenen guten Idee war, dieses, dass sie raus können aus der Welt, das hätte viel schleichender, viel mehr spooky, aber auf einmal platzt das so und sie kommen halt raus wie so aus so einem geplatzten Schlauch. Und nicht, dass das so reinkriegt, man so die ganze Zeit denkt, ist das jetzt irgendwas aus dem Förser oder nicht? Also hätte man
ja sowas, viele, genau, ja, ja.
Viele creepy Sachen machen können.
Sie inszeniert ja auch gleich eben diese drei alten Herrschaften. Das ist ja ganz klar, so, die sind das jetzt.
Ja.
Genau wie du sagst. Und nicht so, da steht plötzlich jemand irgendwie im Nachbarhaus und du bist so, hä, wer ist, hab ich noch nie gesehen oder sowas. Also genau, damit hätte der ja viel schleichender, ich will nicht sagen so It Follows-mäßig, aber da hätte man ja viel schleichender machen können und viel versteckter, verdeckter. Ja,
weil die Kläne mit der Sauerstoffflasche,
ja,
die war mega, Alter. Das ist so eine, also ich meine, allein diese Dreierkonstellation ist schon creepy so, aber dass die beiden, sag ich mal, etwas normaler aussehenden Leute, dass sie da diese kleine Frau mit dieser Flasche stets dabei haben, das macht's halt irgendwie nochmal so richtig rund und unheimlich. Das hätte man
das funktioniert auf jeden Fall, aber ja, das hätte man sich alles halt mehr reinschleichen können.
Ja, eben, und die werden so halt gleich so auf die 12 gedreht, inszeniert und dann eine Stunde später im Film, wo der Polizist drüben klingelt und dann sind so auf einmal diese 6 Hände da so an der Scheibe und sie gucken so durch. Das war wieder ein super effektives Bild, aber du weißt ja schon, dass das diese 3 sind und dass mit denen irgendwas nicht stimmt, deswegen verpufft da auch die Wirkung wieder von. Aber wenn das quasi das Intro von denen gewesen wäre, dass man da einfach so drüben klingelt, dann sind diese 6 Hände da und man denkt so, okay, was ist da drüben los? Aber ja, es ist halt, Insidious war schon immer Geisterbahn und hier die letzten 10 Minuten lassen ja gar keinen Zweifel.
Ja, ja.
Du, also wenn sie in so einem Wagen gesessen hätte, in so einer Lore wie bei Indiana Jones und einfach so durchgefahren wäre, im Auge, naja, klar.
Ja, voll. Aber immerhin muss man sagen, dafür, dass es quasi ja auch um Drama geht, um Trauma, was da noch hintersteckt, muss man wieder sagen, so kann man aber es aber auch umsetzen. Man muss es nicht A24-like machen, das kann ja trotzdem spaßig sein, also ne, unterhaltsam sein, auch wenn die Grundlage auch ein Trauma ist. Muss nicht immer.
Und es war auch in sich logisch, finde ich, also so, dass man dann nochmal den anderen Blickwinkel sieht, warum dann quasi dieser Badewannenvorhang irgendwie was verborgen hat und so. Also
das fand ich auch völlig fein. Ja.
In sich logisch konstruiert war das alles. Es funktioniert auch im Rahmen der Möglichkeiten, dass man natürlich für diese Figur dann irgendwie eine Sympathie empfinden soll, sich so denken, ach, das hier jetzt rühren, das funktioniert halt leider nicht. Aber ich muss halt immer sagen, wenn ein 6. Teil mir more of the same gibt und probiert nochmal irgendwas anderes zu probieren, bin ich immer recht gnädig, würde ich sagen. Weil bei Horror-Franchises, wenn da jemand sagt, it's more of the same, ist für mich keine Warnung, sondern eher eine Beruhigung. Weil bei Scream 7 hat niemand more of the same gesagt.
War auch der bessere Film.
Da wäre mir more of the same auch lieb gewesen. Weil Dings, Final Destination ist ein more of the same Franchise, wo ich immer so denke, nice, gucke ich den 20. auch noch bei Insidious 7, werde ich auch in der ersten Woche wieder im Kino sitzen.
Ja, aber die zum Beispiel Final Destination haben es eigentlich meistens ganz gut verstanden, bis auf, welcher war der Teil?
Ja, ich würde die jetzt auch nicht direkt vergleichen, weil also Final Destination ist als Franchise schon deutlich
Der 5. ist der so hässlich ist und so billig.
Mhm.
Wo nur Arschlöcher sterben.
Ja.
Ja, ja, der, also bis auf den, glaube ich, haben sie. Nee, der 5. ist doch der, wo am Anfang auf dem Schiff einer aufgespießt wird, oder?
Nee.
Der 6. ist doch jetzt der letzte. Das ist doch der Bloodlines.
Nee. Ja, es verschwimmt wieder alles in meiner Erinnerung.
Ich meine, der am Anfang auf der NASCAR-Rennbahn, der irgendwie auch in 3D, glaube ich, gedreht worden ist, der war so schäbig. Wo sie den Nazi mit dem Abschlepptraktor die Straße runterschleifen.
Der 4. bin ich aber auch.
Ich glaube, das ist der kürzeste Teil der Reihe und der ist auch echt nicht gut.
Das ist der 4. Das
ist der 4.
Ah ja, okay, da ist der 4. nicht, ja.
Weil das war auch mindestens, also das war fand ich so der Einzige, der nicht ganz verstanden hat, wie die Formel bislang wirklich gut funktioniert hat.
Ich finde jedenfalls sowas wie in Insidious 6 ist halt so Soul Comfort Food, aber im Sinne von, wenn man auf den Rummelplatz geht und schon weiß, die Pommes werden matschig sein, aber irgendwie passt es dazu, die dürften jetzt gar nicht so gut schmecken. Wenn man auf dem Rummelplatz ist, müssen die Pommes ein bisschen zu matschig sein, zu viel Mayo drauf und irgendwie passt das. Deswegen bin ich da nicht so. Wenn ich halt, wie gesagt, bei sowas wie Mutiny, denke ich nach 30 Minuten, Alter, ich kann es nicht mehr ertragen.
Vielleicht gebe ich ihm noch einen halben Stern mehr. Die Kissenburg hat's verdient.
Ja, wäre es noch nicht so lang gewesen. Und der eine Jumpscare, der im Trailer sogar schon gut war, der war im Film nicht mal drin. Das war auch schade.
Das war strange, oder?
Im Trailer ist so eine Szene, ja, wo einer von oben kommt und das war im Film gar nicht drin.
Ja. Tja. Das fand ich auch strange, dass sie das, also dass man Jumpscare rausnimmt. So geil war der Film dann doch nicht.
Also ich verstehe es in dem Zusammenhang so, ja, okay, die Leute kennen das aus dem Trailer, also machen wir im Film was anderes, aber es ist ja trotzdem das Gleiche, nur der kommt dann von rechts
nur,
oder so.
Nur, dass dieser, und das ist ja auch irritierend, weil man halt denkt, das kommt gleich noch und dann ist sie auf einmal draußen. Also man ist ja irgendwie auch im Kopf dann mit diesem Abgleichen
genau, der erwartet
beschäftigt.
Das ja so ein bisschen.
Also ja, niemand gewinnt da bei solchen komischen, wir machen es anders als im Trailer, den wir euch jetzt ein Jahr lang zweimal die Woche gezeigt haben.
So.
So. Aber das freuen wir uns doch mal einen Ast jetzt.
Ja. Ja. Lassen wir die Puppen tanzen.
Ja.
Wir reden über einen neuen Film. Und ja, ich gebe es gern zu. Auch ich bin ein Mann, der sozusagen federn steht.
So.
Ich hatte gestern oder vorgestern, oder ich weiß nicht, wie lange es jetzt her ist, hatte ich bei uns in die Genre-Geschehen-WhatsApp-Gruppe gefragt, was wir gucken wollen, beziehungsweise was wir besprechen wollen. Und dann kam von meinen beiden Kollegen eine ganze Menge an Filmen, die sie gesehen haben. Und bei beiden stand Pinocchio Unstrung mit dabei. Ein neuer Film aus dem sogenannten Puh-Universe. Ja, diese, sag ich mal, Gruppierung.
Oder auch Twisted Childhood Universe, wie man es ja auch nennt, TCU. Oder
Twisted Childhood Universe, also quasi die ganzen Lizenzen, die jetzt irgendwie über die Jahre hinweg frei geworden sind und bei denen Disney nicht schnell genug war, um sie wieder neu zu sichern. Die haben jetzt halt eine Menge Horrorfilme hervorgebracht. Wir hatten Bambi, wir hatten Mousetrap, hatten wir hier zum Beispiel auch besprochen. Das wäre auch noch mal so ein Ergebnis. Die beiden Winnie the Pooh, Blood and Honey und Teil 1 Filme gehören mit dazu. Ja, und jetzt finde ich die Nachricht nicht mehr. Aber ja, ich lese halt diese Listen und lese halt zweimal diesen Titel und schreibe halt daraufhin den beiden, dass ihr beide Pinocchio Unstrung gesehen habt, löst leichte Zweifel in mir aus.
Ja, weil ich mir gedacht habe, ist das euer Ernst?
Ja, genau. Ist das euer Ernst? Bin ich noch wirklich gut aufgehoben in diesem Podcast so? Ja?
Ja, aber er wurde doch auch schon jetzt die letzten Monate wie so eine Sau durch die einschlägigen Horror-Webseiten gejagt, dass der so überraschend gut sein soll.
Ja, aber weißt du was, Tino?
Ja gut, überraschend
wenn
gut
ich
in
eins,
diesem Kontext.
Wenn ich jetzt versuche, als jemand, der jahrelang Teil des Ganzen war, wenn ich versuche, eins zu meiden, dann die Einschätzung von einschlägigen Horrorseiten.
Ja, ist ein bisschen so überraschend gut für eine Blinddarmentzündung.
Ja, genau. Ja. Also, wenn jemand da Verständnis für hat und jemand dafür irgendwie immer sich erwärmen kann, dann ist es auf jeden Fall ja irgendwo eine Einrichtung, eine Seite, ein Kollektiv aus eben Horrorfans oder für Horror. So.
Ja.
Ja. Sowas genieße ich dann doch immer noch mit einer gewissen Vorsicht, weil ich weiß, dass da halt das Herz einfach ein bisschen stärker schlägt, ein bisschen größer schlägt.
Vorsicht und Neugier gehen da bei mir auch Hand in Hand, aber ich dachte so, weil kurzer Exkurs, ich habe ja auch diesen Bambi geguckt und der funktioniert überraschend gut als Drama und überraschend schlecht als Horrorfilm. Und auch das hat mir irgendwie Respekt abgenötigt, dass man denkt, das könnte man als düsteres Drama erzählen. Deswegen, das will man halt nicht gucken und es ist auch nicht gut umgesetzt, aber es ist so, wo man so denkt, okay, das funktioniert deutlich besser als Drama, als es funktionieren dürfte, aber es ist noch langweiliger und beschissener dadurch. Und diese verschiedenen Ansätze, die da gewählt werden, weil ich finde sowas wie Popeye halt viel schlimmer. Weder besonders hart, noch besonders ideenreich, noch besonders irgendwas, sondern halt einfach nur, ja, es ist jetzt Popeye, aber er bringt Leute um. Diese scheiß Grundideen nehmen und dann denken, das reicht einfach. Und Pinocchio Unstrung zeigt halt, das reicht nicht, man kann deutlich mehr machen, um so ein Überraschungseffekt. Also jetzt weiter von ein genialer Film zu sein, aber halt der erste, wo ich so denke, ach, das hat sich gelohnt.
Also ich kenne bisher noch nicht so viele aus dieser ganzen Reihe. Ich habe in die beiden Puh-Filme immer nur reingeguckt und sie noch nicht beendet, weil der erste, den fand ich jetzt nicht so wirklich gut. Der zweite soll ja besser sein. Aber wie gesagt, da habe ich jetzt einfach, ich habe den ersten einfach noch nicht über mich gebracht, so und deswegen wollte ich den zweiten auch nicht weiter gucken. Ja. Und so kenne ich, glaube ich, bislang wirklich fast nur diesen Mousetrap, bei dem ich ja auch schon, sag ich mal, überrascht
Oder Screamboat.
war. Screamboat.
Screamboat, ja.
Mousetrap gibt's auch, aber Screamboat ist der, den wir geguckt haben.
Ja, genau. Ich habe jetzt nur diesen Screamboat gesehen und war auch ein bisschen überrascht, dass es dann doch irgendwo den einen oder anderen Spaß, dass ich irgendwo den einen oder anderen Spaß hatte, so, oder beziehungsweise ich fand's alles in allem schon ein bisschen besser, als ich erwartet hatte. Und naja, Pinocchio Unstrung, ich muss auch zugeben, die Erwartungshaltung war low. Mhm. So. Aber ich bin überrascht worden. Muss ich ernsthaft?
Ich glaube, das sind alle Menschen, die den Film gesehen haben. Ja.
Ich muss es echt so sagen, so, ja. Deswegen, es tut mir leid, dass ich hier meine Position oder euren Geschmack angezweifelt habe. Aber gut, es kamen dann ja auch so Antworten wie, ja, wir sind doch Gore-Bauern und wir stehen auf geilen Gore und das ist Terrifier-Level und was weiß ich, was da alles noch gesagt worden ist.
Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Da warst du, glaube ich, in der falschen Gruppe. Ja. Das hast du in deine WhatsApp, in deine Facebook-Gruppe geschrieben.
Ja. Und dann habe ich mir Pinocchio Unstrung nun mal auch angeschaut. Und jetzt reden wir über diesen Film, der folgende Inhaltsangabe enthält. Die Marionette erwacht zu grausigem Leben. Pinocchio, erschaffen von Geppetto, möchte ein echter Junge werden. Doch der Traum von Menschen führt die lebendige Holzpuppe auf finstere Abwege. Getrieben von verzweifelter Sehnsucht glaubt die Kreatur, dass gestohlenes Fleisch und Blut ihr den ersehnten Wandel bringen könnten. Die sprechende Grille, einst sein Gewissen, befeuert das Unheil mit boshaften Einflüsterungen, denn sie verfolgt ihre eigenen dunklen Ziele. So verwandelt sich der Wunsch nach Zugehörigkeit in einen blutigen Albtraum. Ja, ist von dem Winnie the Pooh-Regisseur Rhys Craig Waterfield, sowohl inszeniert als auch geschrieben, wie ich es gesehen habe. Mhm. Und ja, hat unter anderem zwei prominente Namen im Cast. Und wenn ich das auch richtig gelesen habe, beziehungsweise wenn man dem glauben kann, dann sind das hier schon Puppenspieler, die die Chucky-Puppe zum Leben erweckt haben. Ich glaube zumindest für die Serie, für die Chucky-Serie. Und André meinte das auch schon per WhatsApp, dass dieser Film tatsächlich ein paar echt überraschend gute Effekte hat. Mhm. Und ja, ich muss es halt sagen, ne? Die animatronischen Effekte der Puppe von Pinocchio selbst, Hammer. Also ich bin wirklich beeindruckt. Es ist nicht die einzige Puppe, die hier irgendwie eine Rolle spielt. Das hat mir sehr gefallen, was für ein Jim Henson-Feeling dieser Film teilweise plötzlich in einzelnen Szenen hat. Und ja, dann ist er halt wirklich asozial brutal an manchen Szenen, aber auch nicht auf die wirklich so ganz niederschmetternde, sondern eher auf die unterhaltsame Art und Weise. Mhm. Ich war ein bisschen irritiert, Richard Brake als netten Opa, sag ich mal, zu kriegen.
Man wartet so aufs Kippen irgendwie. Ja, es war irritierend. Nee,
es war einfach so, Richard Brake lieb, in der lieben Rolle, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ja, zum Glück wird man nicht enttäuscht.
Als Geppetto.
Ja, genau. Und ja, ey, ich kann dem Film eigentlich nur ankreiden, muss ich wirklich so sagen, dass er sich tatsächlich in gewissen Phasen länger anfühlt, als er eigentlich ist.
Also, und der dauert nur 82 Minuten.
Ja, und der dauert nur 82 Minuten. Mhm. Aber ich dachte so, okay, bis da mal wirklich so eine Splatter-Aktion zu sehen ist, die halt auch wirklich auf Terrifier-Niveau stattfindet, dachte ich so, oh ja, jetzt sind schon ungefähr 30 Minuten so rum. Mhm. Aber naja, gut, jetzt geht's endlich los. Und war halt erfreut, dass es jetzt endlich mal losgeht. Mhm. Und dann gucke ich aber auf den Timecode und es waren gerade mal 20 Minuten. Also der Film hat irgendwie, der hat eine komische Zeitwahrnehmung oder vermittelt die Zeit irgendwie auf eine merkwürdige Art und Weise. Und natürlich sind nicht alle Schauspieler geil. Ich musste sagen, hier der beste Kumpel von dem Jungen, den fand ich ziemlich anstrengend. Umso schöner fand ich dann das, was mit ihm passiert.
Dudley.
Und aber ey, ich war wirklich überrascht. Also ich finde die Gore-Effekte, die machen was her. Die Pinocchio-Puppe ist super. Ich finde auch die Geschichte an sich gar nicht mal so verkehrt. Also da stecken schöne Ideen und Themen drin, die man eigentlich mit einem bisschen mehr Feingefühl und ein bisschen mehr Interesse auch daran, hätte man da noch weiter spannende Themen rauskramen können. Denn hier diese, wie soll man sagen, diese Herstellung von Pinocchio wie das alles miteinander zusammenhängt, warum Pinocchio quasi dann eine Art lebende Holzpuppe ist und so weiter. Das hat viele interessante Themen und einen, sag ich mal, einen wirklich interessanten Nährboden. Mhm. So.
Und das finde ich nämlich auch, dass, ja. Also natürlich, es ist ein Gore-Slasher, aber man könnte echt viele philosophische Fragen ja aufmachen, weil im Prinzip geht's ja drum, was ein Menschen eigentlich zu einem Menschen macht, und Pinocchio sagt Fleisch. Und das ist ja schon so das Grundthema des Films, aber das stimmt ja natürlich nicht. Also wann wirst du zum Mensch? Also wenn Pinocchio jetzt immer mehr Fleisch hat, wie viel Fleisch braucht er? 25%, 63, 87, wie viel Fleisch braucht man? Hat er überhaupt Erinnerungen? Erinnert er sich an irgendwas? Erkennen ihn andere Menschen jemals als Mensch? Weil selbst wenn er quasi immer mehr Fleisch bekommt, ist er immer noch diese kleine doofe Puppe. Andere Menschen würden dann trotzdem nicht sagen, ja klar, bist du ein Mensch, sondern ja, du bist halt eine Fleischpuppe. Und das interessiert den Film halt natürlich nicht, aber da steckt ja sogar, weil möglich, dass ich im WhatsApp geschrieben habe, ich habe ihn geguckt, weil ich ein Gore-Bauer bin, aber natürlich hat mich auch interessiert, wie sehr das Theseus-Paradoxon hier behandelt wird. Dieses Paradoxon von dem Theseus-Schiff, der sein Schiff immer repariert, und dann merkt er irgendwann, dass er gar kein Bauteil mehr mit dem identisch, wie ich das Schiff damals gebaut habe, ist das überhaupt noch mein Schiff. Und so ist es hier ja auch. Also wie viel bleibt von Pinocchio übrig, wenn er zum Menschen wird? Der Film interessiert sich dafür natürlich nicht. Aber diese ganzen Ideen, die drin stecken, und was ich viel spannender finde, ist ja, dass Pinocchio wirklich auch wie so eine AI agiert. Also er versteht ja alles wortwörtlich. Der Junge sagt, ich wünschte, die wären tot. Bei ihm kommt an, okay, die bringe ich jetzt um, weil der hat gesagt, ich soll die umbringen. Und Pinocchio versteht ja quasi, also er ist so intelligent, dass er menschliche Sprache versteht, aber er versteht gar keinen Kontext. Also er kann gar nicht den Kontext der Sprache oder Menschen erst menschlich macht verstehen, und er wird nie verstehen, dass das nicht ernst gemeint ist oder dass das nur so eine Redewendung ist. Und auch das wird nicht wirklich ausgespielt. Aber long story short, ich finde, das war zum ersten Mal von ihm ein richtiger Film und nicht nur ein Demo-Reel für irgendwelche Special Effects-Leute. Ich finde auch den Anfang ein bisschen zu lang. Da merkt man so, okay, er ist noch ein bisschen ungeschickt oder nicht so versiert, wie man wirklich Pacing irgendwie etabliert, wie man Charaktere wirklich liebenswert macht. Aber er hat zumindest probiert. Also hier merke ich aufrichtig, hier war mal Wunsch zum Erzählen da. Ja. Und nicht nur Szenario etablieren.
Ja, absolut, finde ich auch. Auch wie der, wie man unten halt in den Keller kommt, ne, mit dieser Wand und so. Ja. Das hat ja Das ist natürlich jetzt hochgestochen, aber es hat fast schon so Del Toro-Vibes, so, wenn so die Fantasiewelt in die echte reingleitet, man tritt durch so eine Wand in ein anderes Reich, so. Also, der hat mir schon so eine Märchenaura auch oft verpasst irgendwie. Ja. Das hat er schon gut hinbekommen, fand ich. Also, was ihr gesagt habt, genau, Aufbau zu lang, bis jetzt auch im Mittelteil, einfach generell, der hat so ein, wenn er anfängt zu erzählen, dann weiß er aber auch nicht, wie er schnell auf den Punkt kommt, sondern dann dehnt sich das so aus und er verzählt sich auch und so, auch mit diesen Bullies noch und so. Das ist alles so, ja, es ist cool, dass drin ist, aber es verzettelt sich alles so ein bisschen. Und was ich auch nicht verstanden habe, ist, wenn es dann mal losgeht an die Kills und er hat seine Agenda, ich will mir halt quasi Leichenteile zusammenbauen, damit ich ein Mensch werde. Er sagt ja die ganze Zeit natürlich, ich will ein Junge werden. Ich will das Gleiche werden eben wie James. Und was ich noch nicht gecheckt habe, und weil das ist mein Paradoxon am Film: Warum bringt er dann fast nur Frauen um?
Ja, das alte Horror.
Das ist das Einzige, wo ich mir dachte, Also.
Nee, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Dass ein Horrorfilm eine Duschszene hat. Mhm. Fine by me so, ja. Es ist ja wirklich ein uraltes Klischee, das wir seit Hitchcock immer wieder irgendwie miterleben. Habt ihr euch gefragt, wie alt die da sind? Ich meine, das ist so eine spezielle Schule, auf der die da alle sind. Das habe ich schon verstanden. Das ist so eine Nobel-Internat, was weiß ich. Die haben ja alle irgendwie Kohle so. Aber wie alt sollte der Bully und seine Clique sein? Waren die schon über 18 oder waren die noch unter 18?
Ich würde mutmaßen, dass
die sind so 16, 17.
Ja.
Weil der Hauptdarsteller ist ja auch nicht der Älteste. So. Das ist so relativ jünger.
Ja, 14, 15 oder sowas. Vielleicht 13, 14 oder so.
Ja. Ey, und da habe ich nicht ganz verstanden, warum man dann es für nötig hält, eine minderjährige Person noch unter der Dusche zu zeigen. Ja, klar wird sie massakriert und so weiter, aber wir sehen sie halt noch nackt. So. Und ich meine, wahrscheinlich wird die Schauspielerin, der nehme ich die 14 oder 15 nicht ab.
Nee, die ist safe älter.
Wenn du gesagt hättest, wenn du mir sagst, die ist 17, 18, sage ich, okay, das lasse ich gerade noch so durchgehen. Die wird wahrscheinlich älter gewesen sein. Aber Im Prinzip sehen wir hier eine Minderjährige beim Duschen, die danach umgebracht wird. So. Und das habe ich mich gefragt, warum, ob das wirklich so sein muss. Wenn die weiß ich nicht, was waren das da? Hieß es ja irgendwie, wir sind immer irgendwann in so einem Gymraum, in so einem Trainingsraum, wo, glaube ich, Angestellte der Schule irgendwie trainieren können, so, ne? Das fand ich jetzt nicht so das Problem, aber bei dieser Duschszene habe ich mich gefragt, ey, sollen das nicht eigentlich noch Minderjährige sein, so? Und warum packst du die dann noch unter die Dusche? Dass halt sowieso viele Frauen dabei sind.
Also ja, ich fand das, okay. Also das gebe ich dir vollkommen auch recht, auf jeden Fall das auch. Und halt, wie gesagt, dass so viele Frauen sterben und er sich viele Frauenleichenteile holt, inklusive einer langen blonden Perücke. Jetzt soll ich für Spoiler, aber ist ja jetzt nicht so wild.
Ja, ja.
Das macht ja für mich im Kontext keinen Sinn, weil er will ein richtiger Junge sein, aber er sieht nachher ja aus wie eine Frau. Als die Pinocchio. Also das fand ich irgendwie weird. Ist das eine Message? Soll er irgendwie, ist das so eine Trans-Message oder so? Also ich habe das fand ich ein bisschen weird. Das hat für mich in der Filmlogik, das, was Pinocchios Agenda ist, hat das für mich nicht zusammengepasst. Das fand ich irgendwie seltsam.
Ich fand das auch strange. Also ich habe auch nochmal nachgeguckt. Also Dudley wird im Film als 14 bezeichnet und diese Mia, die dann da auch duscht, ist 15 oder 16 und die Schauspielerin ist 26, aber das finde ich spielt keine Rolle, wenn sie eine Minderjährige im Film darstellen soll. Und natürlich kann man auch argumentieren, dass wir das Problem sind, dass wir Duschen irgendwie sexualisieren. Aber das macht der Film ja implizit halt auch. Bloß greift ja auf dieses ganze Vorwissen aus anderen Horrorfilmen auch zurück. Also das ist ja scheinheilig, die Verantwortung da an uns abwälzen zu wollen. Und es wird nicht so ausgespielt. Und ich hoffe, dass man primär wegen dieser Angreifbarkeit unter der Dusche, weil das ja ein sehr sensibler Ort ist, gemacht wurde. Ja. Aber ja, da schwingt schon irgendwie was mit. Also das ist unnötig und doof. Also das.
Naja, also ich habe es mir letztendlich dann sofern erklärt, dass Pinocchio hier erstmals sieht, dass es zwei Geschlechter gibt, so, ja. Aber ob man das halt wirklich braucht mit einer angeblich Minderjährigen, wie gesagt, stelle ich halt schon zur Debatte so, ja. Dass wenn die jetzt, keine Ahnung, wenn das alles irgendwie ältere Menschen sein sollen und ich habe das falsch gesehen, was ich aber halt anhand des Films nicht so verstehe, dann fein für mich, dann haben wir hier eine 26-Jährige, die umgebracht wird, so. Bleibt trotzdem eine Frau und es bleibt trotzdem auffällig, dass es halt vor allem viele Frauen sind, die da draufgehen, obwohl man jetzt aber auch sagen kann, dass der Typ mit dieser Langhantel, dieser Bully und sein bester Kumpel natürlich jetzt auch Typen sind.
Klar gibt es auch männliche Opfer. Das hat mich einfach nur verwirrt, weil es eine Vielzahl an weiblichen Opfern gibt und explizit von denen eben auch für seine Agenda Material gesammelt wird. So, und das habe ich einfach nur gesagt, im Kontext, ich will ein richtiger Junge sein, hat es für mich keinen Sinn gemacht. Aber da Pinocchio natürlich halt ein völlig anderes Verständnis auch von Menschen und Geschlecht hat, kann auch das einfach sein, aber das fand ich einfach ein bisschen.
Ja, aber dieses, also die Pinocchio-Sache finde ich auch sinnvoll, aber die Kamera fährt ja auch dann so irgendwie an ihrer nackten Silhouette hinterm Vorhang lang. Und das geht halt nicht. Also das ist eine ganz schlimme Szene, die auch wieder so scheiße Slasher-mäßig ausgespielt wird, weil dieses Argument, dass Pinocchio da zum ersten Mal halt das feststellt, fände ich noch spannend aus so einer filmischen Sicht. Aber die Inszenierung der Szene ist halt misslungen.
Genau, weil die Dame duscht ja auch bei völliger Dunkelheit, damit man quasi ihre Silhouette durch den Duschvorhang sehen kann. Also da ist für mich jede Schuldzuweisung auf oder jedes Abwälzen von Schuld auf mich als Zuschauer, finde ich da, die hält nicht stand so, weil du hast es schon von vornherein.
Ja, das ist eine Szene, da hätten so viele Alarmglocken eigentlich schrillen müssen, die hätte man nicht drinnen lassen dürfen oder jedenfalls nicht in der Form. Weil ich finde es eh schon auch unnötig sadistisch, dass Kinder so brutal umgebracht werden größtenteils. Also das kann man noch irgendwie argumentieren mit, natürlich sind sie alle Bullies und sie kriegen, was ihnen passiert, also dieses Payoff-Ding in Slashern, aber das macht's auch dann wieder sehr zynisch irgendwie.
Ja, vor allem zusammen mit dem Ende.
Ja.
Ja. Ich meine, Pinocchio interpretiert es halt wörtlich und so, aber natürlich ist irgendwie, das sind halt Leute, die noch gerettet werden könnten vom System. Also,
ja, und auch nicht jedes Opfer ist ein Bully, muss man auch sagen.
Ja, eben, das kommt halt auch noch bei so. Das macht es halt irgendwie alles härter und gnadenloser. Und im Rahmen von einem Slash habe ich damit jetzt nicht so ein Problem. Ja. Aber ob das so als Grundsetting notwendig ist, weiß ich halt auch nicht.
Ja, ich meine, wir reden hier über eine Holzpuppe, die zum Leben erweckt wurde und die jetzt halt Leute umbringt. So, ich will hier auch keinen allzu harten Realismus an diesen Film anlegen, so.
Aber das ist allen aufgefallen, das ist, merkt man ja, dass es ein Punkt ist, den man ansprechen muss.
Ja, und auch ein Punkt, wo man merkt, wir nehmen den Film ernst. Weil bei anderen Filmen würde man ja, bei Primotors würde ich über nichts zum Beispiel diskutieren, in der Darstellung oder so. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt gerade an Primotors denken muss.
Wobei ausgerechnet bei Primotors ist die Sexszene die inszenatorisch beste.
Da hat man sich viel Zeit gelassen, aus was für Gründen auch immer.
Recherche. Aber ansonsten muss man einfach sagen, wirklich, was Daniel einfach schon gesagt hat, rein handwerklich, was die Effekte angeht, sowohl die Puppe, während den Credits laufen auch noch so Behind-the-Scenes-Szenen, auf jeden Fall angucken, wenn ihr den Film guckt, weil da sieht man nochmal recht, dass sie einen Aufwand reingesteckt haben. Man merkt, glaube ich, dass die jetzt durch die vorigen Filme aus dem TCU jetzt natürlich auch ein bisschen mehr Geld gesammelt haben. Das Ganze ist einfach hochwertiger in der Produktion. Die haben wahrscheinlich besseres Equipment mittlerweile, das merkt man einfach. Und wirklich die ganzen Effekte, die sowohl die Puppeneffekte als auch die handgemachten Splatter-Effekte sind für den Film eigentlich viel zu ambitioniert. Das muss man echt mal sagen. Also es ist schon unnötig aufwendig. Und was da an wirklich auch Gore-Szenen abgefeuert wird, ist schon echt ganz schön derbe. Und gerade was mit Gesichtern gemacht wird, dann dachte ich mir teilweise, Alter, also das ist schon crazy gut gemacht, ey.
Also die, ich werde jetzt mit der Langhantel ich in Zukunft vorsichtig umgehen.
Langhantel ist richtig böse, das im Pool ist richtig krass, das beim Zahnarzt ist böse. Oh, ja. Also da sind schon wirklich, wirklich fiese Sachen dabei.
Ja. Und dann, ja, ich dachte noch so, was ist denn das für ein kleines Vieh? Warum taucht es dann nur so einmal auf und dann ist es erstmal nicht mehr da? Und dann ist es plötzlich dann doch da, Jimmy Cricket oder wie er heißt, glaube ich,
Cricket, jetzt einfach Cricket nur,
im Film. Ich denke mal, die Disney-Namen dürften sie sich nicht trauen zu verwenden. Und dann dachte ich noch so, okay, warte mal.
Kenn ich da irgendwo her?
Ja, sieht schon ein bisschen komisch. Sieht schon ein bisschen komisch aus und was ist das für eine Stimme? Naja, und dann setzt er irgendwann halt im Film nochmal einen Hut auf. Ja. Das fand ich ein bisschen too much. Ich hätte eigentlich gerne so am Ende gelesen, nachdem ich die ganze Zeit drauf rumgerätselt habe, stimmt, es ist wirklich Robert Englund. Cool. Aber ja, also dann den Hut aufsetzt, das
Aber sie hat sogar sein Gesicht, also das haben sie echt so ein bisschen gemotion captured, glaube ich. Dass man erkennt es dann schon, fand ich ganz witzig. Ja. Aber auch da. Auch verbal übertreibt es richtig, weil das ist die ganze Zeit bei weiblichen Opfern heißt es nämlich auch immer nur von Cricket ganze Zeit so, kill that bitch. Da haut er so richtig seinen alten England-Speech halt raus, ne? So, it's primetime, bitch. Das war schon sehr drauf auf die Freddy-Nummer gemünzt, aber ja, das war ganz witziger Cameo.
Da merkt man halt so, dass wie Cricket halt irgendwie so als Einordner irgendwie bei Szenen hätte dienen können oder so, aber stattdessen werden Szenen auch nur noch mal betont oder überspitzt, was halt dieses unangenehme Bild halt auch erhöht, weil in dieser, um noch mal kurz auf diese Duschszene zurückzukommen, also dass Pinocchio da so sagt, she cut her penis off, ist ein okayischer Gag im Rahmen von so einem Film, zeigt ja aber gleichzeitig so, okay, Pinocchio weiß es nicht besser. Da brauchst du nichts zu zeigen. Das kannst du alles aus dem Off passieren lassen. Und da könnte Cricket irgendwie was sagen, wo sich die beiden Figuren verstärken würden. Aber da passiert nichts. Aber wenn eine Frau umgebracht wird, ja, kill that bitch. Wo man so denkt, das bringt nichts. Also das endet nichts. Und das ist auch schwach. Das macht den Film einfach schwächer, weil Cricket ja auch gar nicht, also Cricket war ja immer so das moralische Gewissen von Pinocchio, aber hier ja einfach nur so ein Verstärker. Also
hier ist er ein Zündholz, er heizt ja nur an quasi, genau.
Wenn er das wenigstens cool machen würde oder halt wirklich so, dass es irgendwas bringt, aber Pinocchio ist ja schon dabei. Also irgendwie, wenn Pinocchio jemanden schon quasi so verletzt hat, dass die Person ausbluten wird, dann auch so sagen, kill it, bitch, weiß ich nicht, ob das notwendig tut. Und das hoffe ich mir von seinem nächsten Film, dass er checkt, was bei Exploitation und so krassem Gore cool ist und was einfach nur dümmliche Provokation ist oder wo man selber mehr über sich erzählt, als wirklich irgendwie dem Zuschauer da eine gute Zeit gibt.
Ja, aber ich sag ehrlich, wenn dieses B-Roll-Footage, wenn dieses Making-of-Material im Abspann nicht gewesen ist, also das macht es nochmal sympathischer. Also ich meine, klar, man hat da irgendwie so seine Punkte während des Films oder in der Laufzeit des Films. Und ich war halt, wie gesagt, überrascht von der Qualität, sowohl was die Effekte und halt auch die Gewalt angeht. Und ja, alles in allem, wie gesagt, auch der Break von Richard Brake ist halt auch ein bisschen schnell so. Und plötzlich ist er halt wieder genau das, wofür wir ihn kennen und schätzen so. Aber ich kann da über alles hinwegsehen und dann kommt halt dieser Abspann und da dachte ich mir, boah, das ist schon eine ganze Ecke sympathischer als vieles, was wir jetzt aus diesem Bereich gesehen haben, so, ja. Ja, man kann die Duschgel-Szene auf jeden Fall kritisch beäugen und sollte sie ja auch kritisch beäugen, wie so manche andere Aussage oder Tätigkeit da in diesem Film. Aber alles in allem fand ich das jetzt schon, das hat schon sehr viel rausgeholt nochmal an Sympathie für diesen Film, was sie da im Abspann zeigen. Ja. War ein schöner Einblick. Und gerade so Sachen wie, wenn du denkst, ey, das muss doch jetzt CGI gewesen sein. Nee, war es halt nicht, ja. Und das finde ich halt, sowas finde ich dann immer nochmal echt schön. Also da kann der Film doch mal einiges an ja, Karma-Punkten
sammeln. Da steckt echt mehr Aufwand drin als nötig fast schon, ja. Ich bin dann sehr gespannt, was er uns im nächsten Film machen wird. Er macht jetzt diesen Pooniverse Monsters Assemble, also quasi der Avengers der Reihe mit allen Figuren dann drin. Bin ich schon sehr gespannt, ja.
Ja, ich glaube das. Okay. Also ja, wirklich gruselig ist der hier jetzt auch nicht. Aber er hat schon so eine düstere Grundstimmung. Aber halt ja dieses Pooniverse Monsters Assemble, ja, es wird schon relativ quatschig, aber vielleicht auch auf die gute Art und Weise, aber da bin ich wieder ein bisschen verhaltensskeptisch.
Ja, aber ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht so einen Eindruck zu Pooh 1 und 2 oder was jetzt noch da zu dem Kanon zählt. Aber ich finde, hier wurde die Messlatte in Sachen Gewalt schon.
Ja, die anderen sind nicht so hart. Ne? Also der erste Pooniverse punkte, glaube ich, einfach nur dadurch, dass er der erste war, der überhaupt so ein Public-Domain-Zeug macht und diese Kindheitsfiguren halt düster darstellt. Der zweite ist eigentlich okayisch, im Sinne von, guck den nicht, weil ich gesagt habe, dass er okayisch ist, dafür ist er nicht gut genug. Aber im Kino fand ich den besser als gedacht. Aber man hat halt wirklich so gedacht, dass es wieder Leute sind am Wochenende mit Pappmaché im Wald gewesen, Level. Und das war so, wo man so dachte, ja, okay, die Leute haben versucht, einen richtigen Film zu machen. Es hat zu 80% der Zeit geklappt. Und die Viecher waren ganz gut, am Ende auch mehr Aufwand als nötig. Aber das war halt so die Grenze, wo du denkst, ist das noch Amateurfilm oder ist das schon professionelles Filmdrehen? Das war halt so dieser Punkt. Und jetzt kann man ja zumindest sagen, ja, okay, da steckt erheblich Aufwand und Mühe drin.
Und deutlich mehr Geld.
Deutlich mehr Geld.
Und mehr Gore. Und mehr Gore. Mehr Gore. All right. Mehr Geld, mehr Gore, mehr Aufwand.
Klick da, dann kriegt ihr auch Genre
schön. Stimmt, ja. Oh, und da kommt auch schon die nächste Limited Steelbook Edition Lieferung.
Ja, und der Hund rast auch gleich aus. Ja.
Saved by the bell. Ja. Gut, während André seine Pakete holt und den Hund beruhigt, würde ich hier quasi an dieser Stelle auch sagen, mach mir einen Schuh draus, beziehungsweise let's call it a day und kommen wir zum Ende. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Folgt uns gerne überall, wo es möglich ist. Hört uns gerne überall, wo es möglich ist. Bewertet uns gerne überall, wo es möglich ist. Stoßt gerne zu unserem Steady-Mäusen hinzu oder eben bei Discord in unserem Genre-Geschehen-Channel. Wir sind allzeit zugegen und beantworten auch alle möglichen Fragen. Oder ihr könnt Tino dabei helfen, wie er uns im Folterquiz quälen kann.
Ja, so. ZB. Dafür gibt es sogar einen eigen eingerichteten Discord-Thread. Und während wir gerade noch fassungslos zugucken, wie André eine ungefähr 2,5 Meter große, extrem verstümmelte Figur aus, weiß ich nicht, ist das Saw 3 oder 4, die er sich da wieder auf Vinted billig geschossen hat und versucht, ins Wohnzimmer zu boxieren, können wir schon so langsam abmoderieren.
Ich glaube, das ist das Schwein mit der Jigsaw-Maske auf einem Dreirad. Ach so. Und das steht halt auf so einem Podest. Also mal gucken. Ja.
Ja. Ah, okay. Naja, gut. Muss man halt so wissen, was man sich selbst da hinstellt. aber neben genau. dem...
Was die eigene innere Tine Wittler so channelt. Ne?
Ja, eben. Aber ich muss sagen, neben der Psychomutter im Rollstuhl sieht das eigentlich gar nicht so schlecht aus.
Ah, was haben wir denn da gekriegt? Was haben wir denn da
wirklich
gekriegt?
Mit 4 Päckchen da reingerannt kommt.
So, was haben wir denn da bekommen?
Was haben wir denn da bekommen? Komm, mach noch ein kleines Unboxing mit uns. Ja, es ist aber schnell, ihr müsst ja schnell. Alle los.
Dreimal Cape Light.
Ja. Bei denen habe ich auch schon geordert. Ich hoffe, wir doppeln uns nicht so sehr. Robocop 2 habe ich auf jeden Fall geschossen. Furious? Ja, nee, wir haben Stier. Den habe ich auch geordert. Ja,
das ist Furious für unsere Eltern.
Bevor wir aussteigen, natürlich wollen wir noch einmal kurz unser neuestes Steady-Mitglied beklatschen. Ja. Denn wir haben wieder einen Zuwachs, und zwar der liebe Johannes. Uhu. Willkommen, Johannes.
Hallo.
Herzlich willkommen.
Im Club der Genre-Mäuse. Vielen Dank für deinen Support. Und wenn ihr auch Bock habt, uns ein bisschen zu unterstützen im Monat, support.genre-geschehen.de.
So, André packt jetzt aus. Wir packen ein. Ich muss los zu Gamescom.
Ja. Aber erst ja. Riesenschlangen gucken.
Oh. Ja, genau, Riesenschlangen. Ja. Stimmt. Gut. In diesem Sinne. Ja. Macht's gut.
Bis bald.
Bis tschüss.